3000 Einwohner. Also die liegt genau zwischen Thüringen, Sachsen und Bayern in dem Drei-Freistaaten-Eck auf der Thüringer Seite. Ich hoffe, ihr könnt euch vorstellen, wo das ist.
Dankeschön. Die nächste Frage, hast du Familie?
Ja, eine Frau und zwei Kinder.
Schön.
Und einen Haufen Enkel. 7 Enkel.
Was machst du beruflich?
Gar nichts.
Gar nichts.
Ich habe eine Berufsausbildung mit Abitur gemacht. Das war die einzige Möglichkeit in der DDR für mich, Abitur zu bekommen überhaupt. Und habe einen Beruf gelernt. Früher sagte man Heizer dazu für Großkraftwerke. Habe dann Physik studiert und bin dann berufen worden im vollzeitlichen Dienst. Habe gar nichts gelernt.
Okay, jetzt habe ich eine interessante Frage an dich. Beschreibe dich mal mit 3 Worten.
Ein Kind Gottes.
Das ist schön. Dann vielleicht auch direkt die Frage, wie bist du zum Glauben gekommen? Ganz kurz.
Ich habe immer an Gott geglaubt. Ich kann mich an keine Zeit in meinem Leben erinnern, wo ich nicht geglaubt hätte. Meine Eltern sind gläubig, war für mich selbstverständlich. Ich wusste nur nicht, akzeptiert Gott mich? Das habe ich dann erst später gelernt.
Schön. Du hast ja unter anderem, so wie ich es weiß, auch in deinem Leben einmal die Bibel besetzt. Ich habe 2 Fragen jetzt an dich. Ich denke mal, wir werden bestimmt in den nächsten Tagen auch noch mehr hören. Aber erstens, wie lange hast du dafür gebraucht?
Für die erste Version, sagen wir mal, ungefähr 7-8 Jahre. Und ich bin immer noch dabei. Mhm. Also, du kannst also ungefähr 20 Jahre. Ich bin also jeden Tag noch dabei.
Ja.
Außer bei euch, weil ich da keine Zeit habe.
Und die zweite Frage, wie viel von der Bibel kannst du inzwischen auswendig?
Einige Kapitel immerhin, Römer 8 zum Beispiel, einige Psalmen. Ich habe also erst im relativ hohen Alter angefangen, Bibel bewusst auswendig zu lernen und zu trainieren. Und das geht, da gibt es keine Ausrede, dass einer das nicht könnte.
Schön. 2 Fragen noch. Die erste, was ist eine Erfahrung oder ein Ratschlag, den du gerne mit anderen teilst?
Ja, das ist letztlich dasselbe, wie David es gemacht hat. Ihr habt es ja gerade gehört.
Okay, und ein kleiner Teaser, was erwartet uns die nächsten Tage?
Was erwartet euch?
Ja, die Zuhörer.
Tja, das weiß ich noch nicht. Ich denke, das meiste wisst ihr doch eigentlich. Das, was ich euch sagen wollte oder will, möge der Herr Gnade geben, dass er was bewirkt in uns. Das ist meine einzige Hoffnung, dass ich euch was geben kann, was einigermaßen vernünftig ist.
Vielen Dank. Ich würde sagen, du darfst doch gleich anfangen.
Ja. Was ist der zeitliche Rahmen? Wann muss ich...
3 Stunden, 50 Minuten, was weiß ich, und dann noch nach Hause.
Okay. Ja. Ihr Männer, liebe Brüder, so hat Paulus manchmal versammelte Israeliten angeredet, auch manchmal die Gemeinde. Ja, schön, dass wir zusammen sitzen können, um zu lernen von unserem Herrn. Als mir die Formulierung dieses Themas, also Weiterbildung für Brüder, Grundlage für Dienste in Gemeinden, als mir das bewusst wurde, da fiel mir sofort eine Bibelstelle ein, und zwar steht die im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 11. Ist bestimmt euch auch gut bekannt. 1. Korinther 3, Abvers 11. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. So klingt das also nach Elberfelder Übersetzung. Bei mir klingt das ungefähr so. Niemand kann ein anderes Fundament legen, außer dem, das längst gelegt ist, Jesus Christus. Ob aber jemand auf diesem Fundament Gold, Silber oder wertvolle Steine verbaut oder nur Holz, Heu und Stroh, das wird der Tag des Gerichts durch Feuer offenbar machen. Denn das Werk jedes Einzelnen wird im Feuer auf seine Qualität geprüft. Hält das, was er auf das Fundament gebaut hat, stand, wird er belohnt. Wenn es verbrennt, wird er den Schaden zu tragen haben. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber so wie jemand, den man aus dem Feuer reißt. Es ist klar, das Fundament ist, nehme ich an, unstrittig für uns, Jesus Christus. Und es geht darum, also auch in diesen Tagen, was ihr lernen wollt oder wir alle miteinander oder die ganze Gemeinde, was bauen wir darauf auf? Wir haben das Fundament, aber bauen sollen wir. Das heißt, wir sind wirklich beteiligt daran. Der Eigentliche, der baut, ist Gott. Klar, er macht es, aber es geht hier nicht um irgendwelche guten Werke oder sonst etwas, was wir auch machen können, ohne Christ zu sein, sondern es geht darum, was in unserem Christenleben, was kommt dabei heraus? Das wird natürlich erst sehr viel später offenbar. Also, ob das bloß Heu oder Stroh ist, irgend solches Zeug, ja. Man baut auf irgendwas oder man baut auf Sand oder Sumpf, dann wäre das schlimm. Wenn das Fundament nicht stimmt, stimmt alles andere nicht. Ein Haus kann nicht lange bestehen bleiben. Beim kleinsten Sturm haut's das um. Das Fundament ist die Basis, absolut. Und darüber darf man, kann man nicht streiten. Es ist Jesus Christus, unser Herr, geboren von der Jungfrau Maria. Ja, also so könnte man alles aufzählen, ja, was er getan hat, was er gelitten hat, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er in den Himmel aufgefahren ist. Das ist übrigens eine sehr wichtige heilsgeschichtliche Szene. Denn dadurch hat er vom Vater den Heiligen Geist empfangen und zu Pfingsten dann gegeben für uns. Der Bau selbst. Was bauen wir darauf auf? Ich weiß das, ich habe das gehört von manchen Leuten, auch in Brüdergemeinden. Ich bin ja schon sehr zeitig mit 23 Jahren berufen worden zum vollzeitlichen Dienst. Habe mit der Jugendarbeit angefangen und ja, manche sagten, waren also total zufrieden damit, dass sie sagen konnten, ich bin bekehrt. Na und? Und was dann? Oder das klingt manchmal so ganz verrückt, demütig. Ja, ich bin zufrieden, wenn ich so einen kleinen Platz kriege, so gleich nach der Tür, die Petrus mir aufgemacht hat, oder ähnlichen Schwachsinn. Ja, ich stehe dann irgendwo am Rand. Du verlierst alles. Das heilt zwar nicht, aber das wird ungeheuer schmerzhaft für dich sein. Das sagt diese Stelle. Was baust du auf dem, was Gott dir durch Christus geschenkt hat? Was baust du auf? Kraft deiner Wassersuppe kommt da nicht viel raus. Wir brauchen mehr. Ja, wir können das gar nicht. Jeder Christ, der dem Herrn dienen will, merkt sehr schnell seine eigene totale Unzulänglichkeit. Ich schaff's nicht. Das ist oft der Punkt gewesen, wo auch Pfingstler anpacken. Die versprechen dir ein besonderes Erlebnis mit irgendwas, ja? Und dann hast du es für dein Leben. Jetzt wird jeder von denen, sofern er ehrlich ist, wird merken, das ändert noch gar nichts. Aufbauen auf diesem Fundament. Da ist so ein bisschen immer sichtbar. Ich glaube, Holz, Heu und Stroh, ja, wenn dein geistliches Leben nur aus gedroschenem Stroh besteht oder aus billigem Heu, das ist also vielleicht für Pferde und Esel interessant. Aber den Herrn erfreut es nicht. Das wird verbrennen. Wer also wirklich dem Herrn dienen will, wer anderen Menschen helfen will, der muss sein eigenes Leben auf diesem Fundament aufbauen. Da muss man also was sehen. Das geht also weiter. Und ich frage also nach allem, was mein Herr lehrte und lebte von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist mein Fundament. Wie leben wir? Ich habe mal eine Predigtreihe angefangen, habe ich keine Zeit für euch jetzt hier, aber ja, wie lebt man nach dem Christusgesetz? Wie macht man das? Da werden ja auch sehr viele praktische Dinge gesagt. Wie geht das? Und ihr werdet dann noch schneller merken, es geht nie ohne ihn. Wir sind total auf ihn angewiesen. Und alles, was ich tue, sozusagen für ihn, das er aber gewirkt hat in mir, das wird mal ansehnlich sein. Alles andere, was ich selber fabriziert habe, taugt gar nichts. Das kann sehr fromm aussehen, äußerlich. Mir ist das bewusst, auch wenn ich schon ziemlich alt bin. Aber ich bin und bleibe abhängig von meinem Herrn, dass er etwas in mir macht. Und meine Bauten müssen sozusagen aus hitzebeständigem Material bestehen. Denn wie soll ich denn sonst anderen helfen, mit diesem Material zu bauen, wenn ich das selber nicht gemacht habe? Wenn ich eine Bruchbude habe? Ja, wir brauchen den Herrn. Ich will deswegen am Anfang 4 Bereiche nennen für uns, in denen wir dringend Weiterbildung brauchen. Und viele haben das vielleicht wirklich auch schon erlebt, aber ich will sie einfach noch einmal nennen. Wir müssen erstens lernen, ein geistliches Leben zu führen. Ich komme gleich noch darauf zurück. Zweitens müssen wir die Heilige Schrift wirklich kennen und lesen. Drittens müssen wir von anderen lernen wollen. Ich bin nicht der King oder so, dass alle von mir lernen müssen. Und als Viertes gebe ich euch mal noch einen Überblick. Ich will 3 Pfähle einschlagen, das werden wir dann auch hier vorne noch sehen. Also fangen wir an. Das Erste ist ein geistliches Leben führen. Geistlich heißt nicht das, was man heute spirituell nennt, sondern das ist ein Leben im Geist unseres Herrn, mit unserem Herrn verbunden. Ein geistlicher Mensch ist also kein vollkommener oder unfehlbarer Mensch oder so etwas, sondern einer, der aufrichtig danach strebt, seinem Herrn ähnlicher zu werden. So hat es der Herr Jesus auch seinen Jüngern gesagt. In der berühmten Predigt im Johannes 15, Johannes Evangelium 15, Vers 4 und 5. Ich lese mal ein kleines Stück daraus. Da sagt er das: Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Ich kann eine Rebe in der Hand halten. Da kommt keine Frucht. Ja, also eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, sagt der Herr seinen Jüngern, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Das ist also nicht ein einmaliges Erlebnis, eine Erfahrung, ein Übergabegebet oder so, sondern es ist das ständige Bleiben in ihm oder das immer wieder neue Vertrauen auf ihn. Ich möchte, Herr, bei dir sein. Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Auch nicht mitten in der Gemeinde. Auch wenn das ganz fromm klingt. Alles, was du tust und es wenn es auf dich bezogen ist. Das ist nur eben, ja, was jeder andere Mensch auch nachmachen kann. In ihm bleiben. Also jeder Mitarbeiter, egal ob männlich oder weiblich oder so, ja, das betrifft Frauen natürlich genauso. Er muss das Evangelium in jedem Bereich seines Lebens leben. Darum geht es. In jedem Bereich meines Lebens leben. Also mit Christus den Alltag bewältigen. Ja, er lebt mit mir in meinem Beruf. Er lebt mit mir, wenn ich zu Hause bin. Er lebt mit mir eigentlich, wenn mich kein anderer sieht, wenn ich ganz alleine bin oder in Freizeit, im Urlaub. Ich als sein Jünger möchte mit ihm verbunden sein, bei allem, was ich tue. Ich nehme an, wir alle haben die Erfahrung gemacht, wir schaffen das nicht immer. Das ist nicht immer so. Ich habe ihn manchmal aus dem Blick verloren. Klar, ich kann nicht ständig pausenlos beten, aber ich kann in jeder Sekunde mich wieder an ihn wenden. Aber manchmal geht es einfach schief. Meine Emotionen werden zu groß. Ja, und ich sage etwas, was ich hinterher bereue. In Christus bleiben, dass diese Stellen oder so in der Schrift zu untersuchen, das braucht unser ganzes Leben. Denn da wird sehr, sehr viel, auch in den Paulusbriefen, auch in den Johannesbriefen, da wird sehr viel davon gesagt. Aber ich will jetzt nur diesen ersten Punkt ein bisschen noch erläutern. Das zweite, was jetzt dazugehört zum ersten Punkt, also das erste, also mein Alltag, ja, der muss in Verbindung mit dem Herrn sein. Auch wenn ich irgendeine weltliche Arbeit tue, kann ich im Moment den Herrn anflehen, Herr, hilf mir jetzt, mit diesem Kollegen klarzukommen oder mit diesem blöden Computerprogramm oder so. Ja? Und das gibt dann ja manche Rätsel auf. Der Herr ist, der weiß um alles. Ja? Und das ist wichtig, dass ich einfach bei ihm bleibe. Das Zweite, was ich gerade angedeutet habe, wo es schief geht. Wo es trotzdem schief geht, weil ich eben nicht mit ihm gerechnet habe, weil ich dachte, ich kann das alleine. Ja, wie kleine Kinder, die das sagen, ich kann alleine. Ja. Und dann fallen sie auf die Nase. So sind wir manchmal im geistlichen Leben. Sehr wichtig ist, korrekturfähig bleiben. Korrekturfähig bleiben. Du als Jünger, wenn du geistlich leben willst, wirst du zugeben, dass du Fehler gemacht hast. Es darf niemals sein in der Gemeinde die Rede, die man manchmal von Politikern hört, ich bin ja missverstanden worden. Die anderen sind schuld, die mir was vorwerfen, jetzt, was ich angeblich gesagt habe. Die schlimmsten Leute, mit denen ich zu tun hatte, waren solche, die nach ihrer eigenen Meinung nie Fehler machen, nie Fehler gemacht haben. Da können ganze Gemeinden zugrunde gehen. Ich musste mal so eine Auseinandersetzung führen mit einem Bruder, ja, der praktisch seine Gemeinde zugrunde gerichtet hat. War ein vollzeitlicher Bruder. Ich war der Einzige, der damals dahin gehen konnte. Das war der allerschlimmste Tag in meinem Leben bis jetzt. Ich hoffe, das nicht nochmal erleben zu müssen. Da habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich ein Herz habe. Ich will euch das nicht im Einzelnen erzählen. Dessen Kinder waren bei mir in der Bibelschule als Schüler. Und diese Brüderstunde war also die schlimmste, die ich je hatte. Leute, die so stark sind, die so anderen imponieren können, die immer recht haben. Mir sind Leute lieber, die wissen, dass sie gefallen sind und die das auch zugeben. Die sind sehr viel demütiger. Die lassen sich auch was sagen. Das ist ein wesentliches Element unseres geistlichen Lebens. Also, zugeben können. Natürlich, wir müssen das nicht allen erzählen, was wir an Fehlern gemacht haben. Ja, das ist damit nicht gemeint, sondern es ist gemeint, ich sage es dem Herrn. Oder wenn jemand mich auf irgendwas hinweist, ich nehme es an, obwohl mich das im ersten Moment ärgert. Kann passieren. Ich will lernen. Korrekturfähig sein, das war das Zweite. Das Dritte gehört alles noch zum ersten Punkt. Das ist für mich und für dich gewiss auch die regelmäßige persönliche stille Zeit. Regelmäßig heißt nicht einmal im Jahr. Es wäre zwar auch regelmäßig, aber die Abstände sind ein bisschen groß für unser Leben. Wir haben Tage, das heißt jeden Tag, wo immer es geht, ich möchte bei meinem Herrn sein. Ich möchte von ihm lernen. Ich möchte sein Wort lesen. Ich möchte etwas erkennen daraus. Da reden wir noch weiter davon gleich. Also regelmäßig, es ist wirklich so viel. Ich kann nicht schon mir die Zeit einteilen. Und irgendeine Möglichkeit gibt es fast immer. Es klappt nicht immer. Okay, dann ist aber, dann kann ich es am nächsten Tag machen. Oder ich kann es irgendwann am selben Tag nachholen. Man sollte es nicht so machen wie Luther, der also dann irgendwann dachte, ich muss alle Gebete, und das waren auswendig gelernte, ellenlange Gebete, die muss ich nachholen, ja, weil ich die also versäumt habe. Und der hat dann gebetet bis zum Umfallen. Und darum geht es überhaupt nicht, dass ich eine Leistung bringe in dem Sinn, sondern ich möchte bei meinem Herrn sein. Mir fehlt etwas, wenn ich das an einem Tag es gibt tausend Umstände, ja, wenn ich das einmal nicht kann. Viertens, wie funktioniert ein geistliches Leben durch das Zusammenleben in Familie und Beruf und Gemeinde? Meine Frau kennt mich besser als ihr alle. Es ist klar, dass sie mir auch manches sagen muss. Wie lebe ich in meiner Familie, du in deiner? Da wirst du zuerst erkennen, dass du echt bist. Da musst du manches einstecken. Da wirst du auch manche Fehler machen. Und sich an der Stelle, wo es also schwierig wird, trotzdem geistlich zu verhalten. Ich weiß, wie das ist, wenn wir das dann vergessen. Wenn wir einfach nicht dran denken, dass wir den Herrn doch jetzt haben, gerade in diesem Gespräch. Es ist mir kürzlich auch wieder passiert. Nein, keiner von uns ist vollkommen, aber wir sind vollkommen in unserem Herrn, vollkommen abhängig von unserem Herrn. Das Fünfte, ich würde sagen, auch für Familie, falls wir eine haben, wir sollten also eine Familienandacht auch haben, wenn es irgend möglich ist, das nicht vernachlässigen. Wie man das macht, da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Nicht immer ist es die glücklichste, die wir gerade gewählt haben. Man kann das ganz Verschiedenes ausprobieren, das haben wir auch so gemacht. Wichtig ist, beginne sofort. Es hat eine Verheißung, in ihm zu bleiben. Ich möchte mit ihm verbunden sein. Ich möchte alles dazu nutzen. Plane regelmäßige und vielleicht auch besondere Zeiten mit ihm ein. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Ihr werdet es bekommen. Wenn meine Worte in euch bleiben. Ich wurde vorhin gefragt, wie viel kannst du auswendig, ja? Als ich das richtig begriffen habe, habe ich auch angefangen, wieder auswendig zu lernen. Ich mochte nicht so einzelne Bibelstellen, ja, mit Kapitel- und Versangabe, dann ganz genau, wie man das in der Sonntagsschule macht, im Kindergottesdienst. Okay, kann man auch machen. Ich sage, ich lerne lieber ganze Abschnitte auswendig oder ein ganzes Kapitel, soweit ich das schaffe. Man muss dann viel wiederholen. Ist doch egal, wie lange du dazu brauchst, ob du ein Jahr brauchst oder zwei, bis du es einigermaßen kannst. Du musst es sowieso immer wieder wiederholen und dann kannst du dein eigenes Gebet draus machen. Das ist eine wunderschöne Sache, wenn sowas möglich ist. Der Herr sagt nochmal, also ich wiederhole, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt, ihr werdet es bekommen. Die Herrlichkeit meines Vaters wird dadurch sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Das, was also nach meiner Bekehrung aus meinem Leben herauskommt, was irgendwie Frucht ist, das kann alles Mögliche sein. In meinem Verhalten, in meinem Reden, was der Herr einfach bewirkt durch mich, das ist Frucht. Und so zeige ich, dass ich sein Jünger bin. Ich bin kein vollkommener Mensch, sondern ich bin anfällig wie alle anderen auch. Das war der erste Teil, geistliches Leben. Leben in Verbindung mit dem Herrn, dass sein Geist Raum hat in mir. Zweiter Hauptpunkt, die Heilige Schrift kennen. Im Alten Testament, schon bei Mose, im 5. Buch Mose, Kapitel 17, da wird uns ein Königsgesetz vorgestellt. Das heißt mit anderen Worten, Gott wusste schon zur Zeit Moses, dass Israel mal einen König haben wollte. Das war später zur Zeit Samuels und es war nicht so sehr positiv, weder für Gott noch für Samuel, aber er wusste, das kommt. Und deswegen hat er folgendes Gesetz gegeben, also schon bei Mose, das war so kurz vor dem Land Kanaan, das Deuteronomium nennt man dieses Buch, das heißt das zweite Gesetz, die zweite Weisung. Da werden also viele Gesetze oder alle im Prinzip die wesentlichen nochmal wiederholt. Deswegen das zweite Gesetz, von denen man schon im zweiten Buch Mose liest, zum Beispiel 10 Gebote oder so etwas. Und wird schon angewandt auf die Zeit dann in Kanaan. 5. Mose 17, Vers 18. Und wenn er dann, der König, auf dem Königsthron sitzt, soll er sich eine Abschrift von diesem Gesetz anfertigen, das bei den Priestern aus dem Stamm Levi vorliegt. Dort wurde es also aufbewahrt. Diese Schriftrolle soll er stets bei sich haben und sein Leben lang täglich darin lesen, der König. Damit er es lernt, Jahwe seinen Gott zu fürchten, um alle Worte dieses Gesetzes und seiner Vorschriften genau einzuhalten. Das wird ihn davor bewahren, sich über seine Brüder zu erheben oder sich in irgendeiner Weise über das Gebot hinwegzusetzen. Und dann wird er mitten in Israel lange König bleiben und seine Söhne ebenso. Also, Vers 20, ja, guckt es euch an. Das wird ihn, den König, davor bewahren, sich über seine Brüder zu erheben. Ja, okay, du bist kein König, ein Königskind, okay, ja, in dieser Hinsicht schon. Aber wie schnell passiert das, dass ich denke, ich bin besser als der oder die oder so? Wie schnell vergleichen wir uns mit Menschen? Das Lesen in seinem Wort wird uns davor bewahren. Genauso wie jeden König Israels. Das haben lange nicht alle gemacht. Und da gab es katastrophale Entwicklungen damals. Oder im Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 31. Da sagte Jesus zu den Juden, die an ihn geglaubt hatten. Das war schon eine besondere Truppe. Also denen, die an ihn geglaubt hatten. Wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die gleichen Juden, die schon an Jesus als ihren Messias geglaubt hatten, rebellierten anschließend. Wieso? Das kann doch nicht sein. Wir sind doch frei. Also man bildet sich manche Sachen ein und ist nicht wirklich frei. Wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe. Das ist für uns also immer wieder diese Orientierung auf den Herrn. In Brüdergemeinden hat man sehr selten über Evangelien gepredigt. Das war doch für die Kinderstunde. Ja, für die ist das wichtig, die schönen Geschichten und so. Man hat sich meistens also mit den Briefen abgegeben, das war auch leichter in mancher Hinsicht. Aber der Herr Jesus hat das anders gesagt. Wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, bleibt dabei, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Dann seid ihr Jesus Jünger. Man muss die Bibel regelmäßig lesen, natürlich. Und zwar, ich schlage vor, fortlaufend. Nicht, dass man fortläuft vom Bibellesen, sondern immer weiter schön der Reihe nach. Nach irgendeinem Plan. Ja, da gibt es also viele. Ich habe auch einen mitgebracht, der auch auf dem Büchertisch mitliegt. Der heißt jetzt endlich mehr Durchblick. Früher hieß der Bibellesen im historischen Kontext und noch früher die erste Version bei mir hieß Tiefenschärfe. Also ich war fasziniert von dieser Idee, ja, die Bibeltexte mal einigermaßen chronologisch zu lesen. Es ist nicht immer die Reihenfolge in der Schrift, die grobe Reihenfolge ist es immer. Es beginnt natürlich mit der Schöpfung und hört mit der Offenbarung auf. Ja, das ist keine Frage. Aber zwischendrin so die Einzelheiten zu entdecken, das ist sehr spannend. Ihr könnt euch da draußen noch bedienen auf dem Büchertisch. Übrigens, was da, wenn ihr draußen davor steht, was rechts liegt, das sind Materialien, die ihr kostenfrei mitnehmen könnt für euch. Auch einige Bücher liegen noch dabei. Was auf der linken Seite ist, das sind Bücher, da steht hinten gewöhnlich der Preis drauf. Und rechnen könnt ihr alleine, hoffe ich. Ich habe angefangen, Bibel zu lesen. Also ich habe mir, in DDR-Zeiten war das noch schwer möglich, da gab es nicht viele. Also natürlich, es gab die Elberfelder, die wir hatten. Und es gab auch die Lutherbibel. Es gab dann noch eine Menge Bibel. Die Menge, nicht eine Menge Bibeln, gab es schon auch in reichlicher Anzahl. Aber ich habe mir dann, nachdem ich mich entschlossen hatte, mal das erste Mal die ganze Bibel durchzulesen, ich weiß nicht mehr, was die erste Übersetzung war, da habe ich mir eine andere Übersetzung gekauft und sie wieder von vorn bis hinten durchgelesen. Ich weiß nicht, wie oft ich gelesen habe. Ich habe dann irgendwann aufgehört mit Zählen, aus dem einfachen Grund, ich wollte nicht damit angeben. Ich möchte Bibel lesen, Bibel kennenlernen. Das mache ich auch weiterhin so. Es ist einfach für uns wichtig, dass wir biblische Zusammenhänge kennenlernen und dass wir auch aus dem Alten Testament die nötigen Dinge wissen. Man macht sonst Fehler. Also, wie gesagt, beginne mit einer neuen Übersetzung, schlage ich vor, damit du deine alte besser verstehst. Man kann da durchaus mal wechseln. Deswegen nehme ich jetzt meistens, weil bei mir das sich doch immer wieder verändert und immer weiter gearbeitet wird, auch den Computer dazu. Welche Art das ist, ob ich was lese, ob ich was höre. Viele machen das auch, wenn sie joggen gehen oder so, dass sie auch Bibeltexte hören. Das kann man auch beim Autofahren machen. Man kann auch irgendwelchen Schwachsinn sich anhören. Das geht auch. Versteht, wie ich meine Zeit nutze. Es wichtig ist, versuche immer zu verstehen, was du liest oder hörst. In welchem Medium auch, das ist doch egal. Ob das ein Stück Papier ist, ob das du das ausgedruckt hast, habe ich auch gemacht und nehme das manchmal mit. Die Verse, die ich gerade auswendig lernen will, die habe ich von meinen Spaziergängen halt immer dabei. Weil ich, ja, manchmal bestocke ich wieder, ich weiß nicht weiter, muss ich nachgucken, habe ich es wirklich gut gemacht. Und manchmal mache ich ein Gebet daraus. Es geht nie darum, ein Soll zu erfüllen. Also heute habe ich es geschafft, endlich mal 4 Kapitel gelesen. Dann kommt man ja in einem Jahr ungefähr durch die ganze Bibel durch. Es geht nicht darum, ein Soll zu erfüllen. Manche sind Schnellleser, manche sind flüchtige Leser. Egal, aber du kannst dir Zeit nehmen, so viel wie du willst. Du kannst so langsam lesen, wie du willst, so schnell lesen, wie du willst. Wenn du aber bei irgendeiner Stelle stolperst, dann bleib schon mal stehen und guck dir es genauer an. Wenn du was nicht verstehst, okay, bei manchen Dingen kann ich mal drüber gehen. Aber wenn du anfängst, über solche Dinge nachzudenken. Kürzlich habe ich irgendwo gelesen, dass, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Buch genau, ist egal, ich lese zu viele auch andere, da wurde also von dem Einstein, Albert Einstein, gesagt, wie er auf solche genialen Gedanken überhaupt gekommen ist. Er sagte, ja, ich kenne natürlich also die Physik und so viele Dinge und bei den ganz gewöhnlichen Dingen bleibe ich hängen. Und da habe ich angefangen nachzudenken. Und dadurch sind solche Sachen entstanden. Das fand ich beeindruckend, habe ich auch noch nie gehört, dieses Zitat vorher. Und darum geht es. An irgendeiner Stelle, wo du hängen bleibst, solltest du eine Frage haben, rate ich immer, wenn du es schaffst, wenn du auch die Zeit hast in dem Moment, manchmal liest man halt trotzdem weiter. Ja? Bibellesen ist ja immer auch ein Teil meiner stillen Zeit, nach welchem Schema ich das auch immer mache. Es ist aber wichtig, die Bibel in irgendeiner Ordnung kontinuierlich durchzulesen. Nicht bloß hier mal ein Vers, da mal ein Vers, da mal ein Vers, da mal ein Stück aus dem Alten Testament. Und manche bilden sich ein, die hätten die ganze Bibel schon gelesen, haben sie nie. Und Zusammenhänge begriffen haben sie auch höchstens mal, wenn sie was gehört haben in einer Predigt von jemand anders. Fragen stellen ist eine sehr wichtige Sache beim Bibellesen. Also, wo du was nicht verstanden hast, mach daraus eine Frage. Und indem du die Frage formulierst, wirst du dir erstmal klar, was habe ich denn nicht richtig verstanden? Das ist ganz wichtig. Manchmal hast du, indem du die Frage formulierst, doch schon begriffen, was hier steht. Manchmal hat sich schon erledigt. Ansonsten bring sie mit in die Gemeinde. Da gibt es genügend Leute, Brüder, die du fragen kannst. Mögen die sich damit abplagen? Na gut, ich bin so eine Stelle jetzt vom Bibelbund. Habe da so einen komischen Titel da. Egal, jedenfalls viele Leute stellen mir auch Fragen, biblische Fragen, auch unsinnige manchmal, die ich dann auch abweise oder so. Okay, dann muss ich das halt machen. Ich muss mich mit den Fragen beschäftigen, manchmal werden da kleine Artikel draus, wo ich selber noch nicht gründlicher nachgedacht habe. Aber frag andere, das ist gut, auch für die anderen ist das gut. Für die, die bei euch predigen vielleicht, für solche, von denen du weißt, die kennen die Bibel sehr gut. Frag sie. Das ist schön. Auch für denjenigen, der gefragt wird, ist das eine gute Erfahrung. Wenn er merkt, aha, hier hat jemand sich Gedanken gemacht. Nicht, weil er mir eine Falle stellen will, sondern weil er eine echte Frage hat. Also, wenn du was nicht verstanden hast, ist keine Entschuldigung dafür, okay, manchmal kann man drüber weggehen. Also vor kurzem bin ich in so eine verrückte Lage gekommen. Ich habe noch niemals zusammenhängend über Offenbarung gesprochen. In Corona-Zeiten, ihr wisst, da kommen also manche Geschwister auf verrückte Gedanken und ich musste plötzlich für jemand einspringen, der erkrankt ist und nicht kommen konnte zu einer Bibelfreizeit, in Rehe war das. Und der Heimleiter hat mich dringend gebeten, ob ich nicht einspringen könnte. Ich wüsste doch überall in der Bibel Bescheid. Pustekuchen. Und ich habe das mal gewagt, an einem Tag in dieser Vorbereitung. Ich habe die ganze Offenbarung hintereinander mir selbst vorgelesen. Und bei diesen Studien, also wenn man das erste Kapitel liest, studiert, und das letzte Kapitel der Offenbarung, da hat man dann schon den Rahmen des Buches. Und da habe ich das erste Mal entdeckt, dass unser Herr Jesus Christus will, dass wir die Offenbarung lesen. Und irgendein Gläubiger aus Baden-Württemberg, der lebt schon lange nicht mehr, wie hieß er denn nur? Ich will nicht verkehrten Namen sagen, jetzt aus meinem Gedächtnis. Der hat das ungefähr so gesagt, wer wirklich die ganze Offenbarung hintereinander hört, das habe ich übrigens bei der Gruppe damals, die ich hatte, in Rehe auch gemacht nochmal. Aber wer die ganze Offenbarung hört und dann immer noch nichts wissen will von Jesus, okay, bei dem hilft es wahrscheinlich nichts. Du musst nicht alles verstanden haben. Das ist die andere Seite. Du musst nicht jedes Tier dort erklären können und einen genauen zeitlichen Ablauf. Aber wenn du das mal hintereinander liest, da wirst du merken, welche Gewalt das hat. Und wie du merkst, dass der Herr Jesus alles in seiner Hand hat. Welche Angebote er da macht. Aber auch welche schrecklichen Dinge es gibt. Gericht muss es geben. Kommen wir später nochmal drauf bei irgendeiner Gelegenheit in diesen Tagen. Also Bibellesen ist immer ein wichtiges Teil. Und ich nehme deswegen auch mein Handy mit, wenn ich irgendwo im Wartezimmer sitze, beim Arzt oder bei den Hörgeräten oder irgendwo, wo ich da gerade sitze und Zeit habe. Na klar, dann lese ich da gerade weiter, wo ich früh aufgehört habe. Oder was mich gerade beschäftigt. Den Text lese ich dann nochmal. Ich habe dann Ruhe. Heutzutage sitzt man ja da auch im Wartezimmer weit auseinander. Da entstehen da nicht so viele Gespräche. Es genügt nicht, für irgendeinen Wortdienst in der Gemeinde mal die Bibel zu lesen. Dann lese ich es halt mal, ja. Und für die Jugend, für die Frauen, für die Kinder oder irgendwas aus dem Internet zusammen kopieren, das ist keine Vorbereitung. Du musst die Bibel kennen. Und du musst auf jeden Fall verstehen, was du sagen willst. Dabei habe ich selbst oft genug erlebt, dass mir der Herr manchmal noch während einer Predigt manches klar macht. Ein Klick habe ich vorher überhaupt noch nicht gesehen, ja? Und steht doch genauso da in diesem Text, über den ich mich schon lange beschäftigt habe oder mit dem ich mich schon lange beschäftigt habe, ja? Also, ein gutes Bibelprogramm kann dir natürlich auch in der Vorbereitung helfen. Dritter Punkt. Von anderen lernen. Was ich so von eurer Geschichte hier schon gehört habe, habt ihr das ja auch immer wieder gemacht. 2. Timotheus 3, Vers 10 bis 15, da schreibt der Apostel Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus, einem sehr bereitwilligen, ein bisschen hat nicht so eine starke Durchsetzungskraft gehabt, der Timotheus. Als Paulus den mal nach Korinth geschickt hat mit einem Brief, ist er völlig gescheitert. Paulus hat kein Wort mehr darüber verloren. Als er den Titus hinschickte, das war schon ein ziemlich stabiler Mann. Die Korinther hatten Angst vor dem und haben ihn trotzdem geliebt. Das ist schon was anderes. Auch Timotheus, er war so ein bisschen ängstlich und kannte aber das Wort. Und dann schreibt er, du, Vers 10, also 2. Timotheus 3, Vers 10, doch du bist meiner Lehre treu gefolgt. Du hast dir mein Verhalten und mein Lebensziel zu deinem Eigen gemacht, zu eigen gemacht und dir meinen Glauben, meine Geduld und meine Liebe zum Vorbild genommen. Also, ja, das muss man erst mal überlegen, was das bedeutet. Ich kann mich erinnern, aus frühen DDR-Zeiten in der Bibelschule, wir hatten dann so Jahreslehrgänge und der Sommer war dann immer, also da war kein Unterricht, sondern die Bibelschüler wurden dann sozusagen als Mitarbeiter verteilt auf die Freizeiten. Oder manchmal sollte auch ein Lehrer einige Schüler mitnehmen, wenn er irgendwo zu einem Dienst eingeladen war. Und manche Lehrer haben das sehr ungern gemacht. Denn wenn ihr als eine Truppe zusammen seid, dann kriegen die alles mit. Alles, wie du bist, wie du isst, wie du mit anderen Geschwistern umgehst, wie du mit den Schülern umgehst, ob du ungeduldig wirst. Wird wirklich die Geduld, ja, habe ich Geduld mit den anderen? Geduld ist eine sehr schwierige Tugend. Du hast dir das zum Vorbild genommen. Es ist gut. Die meisten würden sagen, und die werden fürchterlich demütig in diesem Augenblick. Also, ja, ich kann doch kein Vorbild sein. Da weiß man um seine eigenen Schwächen. Du sollst aber. Paulus schreibt das hier als Beispiel, ja, wie er es selber gelebt hat. Und er hat, gibt also Arbeiten drüber. Wir haben in Bibel und Gemeinde früher mal sowas veröffentlicht. Eine Arbeit, also welche Mitarbeiter waren wie lange bei ihm? Er hatte immer wieder neue. Manche, die sehr bekannt sind, manche ganz unbekannt, die waren eine Zeit lang bei Paulus. Nicht alle sind im Wohlwollen weggegangen. Manche hatten auch keine Lust mehr, zum Beispiel der Markus oder so. Hat sich aber später wieder geklärt, die Geschichte. Also immer wieder andere Mitarbeiter. Und er hat da wirklich grundlegende Dinge diesen jüngeren Leuten dann vermitteln können. Ja, du kennst meine Standhaftigkeit, Vers 10 ist es auch noch, in den Verfolgungen und Leiden. Merkt ihr das? Das ist also grundlegende Dinge, die da sein müssen, schon bevor ich anfange zu predigen. Mein geistliches Leben. Und als Jünger will ich gern von anderen lernen. Es ist schön, wenn man Vorbilder hat. Und dann schreibt er noch, ich überspringe ein paar Verse, Vers 14, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir zur völligen Gewissheit wurde. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und bist von Kindesbeinen an mit den heiligen Schriften vertraut, die geeignet sind, dir die Weisheit zu vermitteln, die zur Rettung führt, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Ja, die Schrift hat die Weisheit, also schon das Alte Testament, was Timotheus damals kannte, von seiner gläubigen Mutter und Großmutter. Der Vater war ja ein Grieche. Wir wissen nicht, ob der gläubig war oder nicht. Aber Timotheus hat so viel mitbekommen, dass er in kürzester Zeit in der Gemeinde, die Paulus da gerade in seinem Ort gegründet hatte, und noch im 30, 40 Kilometer entfernten Nachbarort den Geschwistern zum Segen sein konnte. Sehr schnell. Paulus hat ihn dann mitgenommen. Ja, die Rettung kommt durch den Glauben an den Herrn Jesus. Nicht bloß durch irgendwelches Wissen. Gemeinschaft wollen wir suchen. Dazu gehören natürlich die Gottesdienste, die Bibelstunden. Ich will dabei sein. Ich will auch von anderen was lernen. Ich habe mal gehört von einem Prediger, irgendwo in der Lausitz war das im Osten, also den habe ich nicht kennengelernt mehr, glaube ich. Vielleicht als Jugendlicher noch, ich habe ihn mal gesehen oder so. Aber ich habe, was ich von ihm gehört habe, das war also schon schlimm. Wenn der also in einer Gemeinde ankam und predigen wollte und da war dann zufällig durch irgendeine Verwechslung oder was auch schon ein anderer Bruder da, der da also einen Predigtauftrag hatte, ja, dann fuhr er schnell noch im Auto woanders hin. Er wollte unbedingt selber reden. Vielleicht hat er auch das nötige Geld damit verdient, ich weiß nicht, wie das war. Es ist aber komisch. Gemeinschaft suchen. Gemeinschaft bedeutete für mich auch, geistliche Bücher zu lesen. Ich kann behaupten, also ich hatte Gemeinschaft mit einem chinesischen Christen, dessen Bücher ich gelesen habe. Wu Chunli hieß der. Lebt schon lange nicht mehr, war die letzten 20 Jahre seines Lebens im Gefängnis, hat viele Gemeinden gegründet, hat viel bewirkt. Also durch ihn habe ich so viel gelernt. Ich habe dann alle Bücher, die ich also in Deutsch kriegen konnte, überhaupt von ihm mir beschafft und gelesen. Wisst ihr, wer kein Interesse hat, geistliche Bücher zu lesen, um in seinem eigenen geistlichen Leben zu wachsen, warum sollen denn dann andere Menschen Interesse haben, dir zuzuhören? Hier geht es nicht bloß um eine Technik. Merkt ihr, ja? Es geht um mich, um mein Leben mit Gott. Ich möchte lernen. Ich merke dann auch, nicht alles, was er gesagt hat, war richtig. Der Wu Chunli zum Beispiel, was er geschrieben hat, oder was andere aufgeschrieben haben von ihm. Wir sind alle nur Menschen. Aber Menschen, die gewirkt haben. Es gibt viele, zahllose Bücher, auch geistliche Bücher. Also man sollte auch so etwas lesen, um weiterzukommen. Ich muss jetzt so langsam zum Schluss kommen. Und ich möchte jetzt sozusagen mit euch noch drei Pflöcke einschlagen. Und dazu brauchen wir jetzt mal den Beamer. Wenn wir das vielleicht mal anwerfen könnten. Ich muss mal sehen, ob das bei mir schon funktioniert. Das sieht noch gar nicht so sehr gut aus. Muss auch noch mal starten hier. Sieht man schon was? Man sollte eigentlich irgendwas sehen. Oder da braucht, wo steckt denn der Beamer bei euch? Da vorne, da hinten. Ja, jetzt kommt er. Ich sehe es. Okay. Also irgendwas ist da. Notfalls kann man es auch ohne machen. Ja doch, es müsste alles drin sein. Der hatte vorhin schon mal gerappelt, da ging's. Ich kann noch mal rausmachen, Augenblick. So. Jetzt tut sich was eigentlich. Eigentlich müsste es jetzt zu sehen sein. Ah ja, der hat schon. Was willst du machen? Nochmal neu starten. Die 105 brauchen wir, ja? Na gut, ich kann es auch ohne Beamer machen. Dann habt ihr halt die Anschau nicht. Warte mal. Ja, da müsste weitergehen, aber. Irgendwas klappt noch nicht so, wie es soll. Jetzt war was da? Es gibt verschiedene Kanäle bei euch manchmal. Warum startest du nicht das Programm selber?
Weil das 100 Mal geöffnet ist.
Da können wir noch mal ganz rausgehen. Na gut, wenn es nicht geht, dann lassen wir es. Hey, was hast du hier alles? Wie häufig hast du das?
Ich öffne das irgendwie ganz oft.
Bruder, kann er nicht. Wir können uns das auch gut bildlich vorstellen, weil das selbst auch gut
ist. Ja, ja. Ist da. Wir brauchen es nicht unbedingt.
Nee, der schickt das nicht rüber.
Der hängt irgendwo fest, ja? Müsste man nochmal neu starten. Aber gut. Ja, ich kann es auch so mir selber zeigen. Wenn's bei, warte mal, ich probiere es nochmal hier. Nee, das ist aber schon, ist so. Okay. So, also, erster Pfahl, müsst ihr euch vorstellen, drei Pfähle will ich einschlagen. Und der erste Pfahl heißt Hören. Das gilt für jede Vorbereitung für irgendeine Predigt. Hören, das heißt, ich höre Gottes Wort zuerst für mich. Das ist der erste Punkt. Ich will hören für mich, wenn ich lese und was auch immer. Zweitens, wer auch immer einen Auftrag hat von euch, also für Jugendarbeit, für Kinder, für sonst was, ich will hören, ich muss hören für die Zuhörer. Also ich lese, sagen wir mal, ich habe einen bestimmten Bibeltext mir herausgesucht, über den ich sprechen möchte, den ich also anderen vermitteln möchte, eine Geschichte oder irgendetwas. Ja, ich höre für mich erstmal, ich will verstehen. Was sagt es mir, dieses Bibelwort? Das zweite ist, ich höre für meine Zuhörer. Das heißt, wie wirkt dieser Text auf meine Zuhörer? Wenn das Kinder sind, dann muss ich manches erklären. Viel anschaulicher, als ich das sonst mache. Wenn das Jugendliche sind, Jugendliche werden gereizt zum Widerspruch. Ich lese den Text, ich höre den Text sozusagen für Sie. Welche Fragen könnten bei Ihnen entstehen? Genau über diesem Text. Warum würden manche Jugendliche hier rebellieren? Das musst du dir vorneweg überlegen. Das zumindest habe ich in der Jugendarbeit gelernt damals. Also Jugendliche, die fragen schon zurück. Ich lese, ich höre für mich Gottes Wort, ich höre für sie, weil ich ja das wieder weitergeben soll. Drittens, sich wundern. Ich wundere mich, warum steht das hier? Wieso ist der zweite Vers, den ich jetzt gerade lese, eine Begründung vom ersten Vers? Denn der zweite Vers fängt an mit denn oder mit weil oder solchen Worten. Das ist eine Begründung in jeder Übersetzung. In den meisten jedenfalls wird das also auch sauber dargestellt. Aber du begreifst nicht, warum. Das ist mir also manchmal bewusst geworden. Also manchmal habe ich lange über Verse nachgedacht. Warum ist das hier eine Begründung für das, was Paulus meinethalb im Römerbrief vorher gesagt hat? Das gilt also zu begreifen. Ich wundere mich. Oder das vierte, das sind also die Vorbereitungen. Das allererste, ja, ich setze mich mit dem Wort Gottes auseinander und höre für mich, ich höre für die Zuhörer. Ich wundere mich über manche Sachen, wo ich selber stockend werde. Also, und mir geht das ja bei der NÜ, das ist ja meine Arbeit immer noch jeden Tag. Also ich lese immer wieder und vergleiche auch mit anderen Übersetzungen. Und habe ich das wirklich richtig wiedergegeben? Ist das wirklich das Gemeinte? Und ich muss neu überlegen. Manchmal kostet mich das den ganzen Vormittag, um da einigermaßen klar zu kommen. Und ich muss auch manchmal was ändern. Also mich wundern. Und schließlich, viertens, sich hineindenken. Das ist also einer der allerersten Vorbereitungen, der erste Pfahl sozusagen, den man hier einrammen will. wie bei einem See oder wie bei einer Brücke oder so. Ich denke mich hinein, das ist besonders wichtig bei Geschichten. Ja, stell dir die Geschichte mal vor aus der Perspektive, nicht des Erzählers, also der es aufgeschrieben hat, Lukas, Markus, Johannes, Matthäus oder im Alten Testament irgendwas, sondern nimm mal eine andere Perspektive ein. Versetz dich hinein in die Geschichte, als ob du selbst dabei gewesen wärst. Was hättest du gesagt? Es geht nicht darum, dass du was Besseres wüsstest als die Leute damals, sondern wie wirkt das auf dich, was der David gesagt hat? Wie wirkte das auf seinen Bruder? Haben wir heute vorhin gehört, ja? Und der Bruder regt sich maßlos auf über den selbstbewussten David. Und er war es ja eigentlich gar nicht. Aber ja, wenn man sich da hineinversetzt, verstehst du die Geschichte schon ganz anders, als wenn du da bloß drüber liefst. Als selbstverständlich, na klar hat David den Goliath umgebracht. War doch keine Frage. Wir kennen das Ergebnis, aber du kennst nicht mehr die Geschichte. Wenn du das machst, wird das auf einmal lebendig. Und das Hören, dieses Hören, das führt zwangsläufig zum Beten. Also das ist der erste Teil, der erste Pfahl sozusagen. Hören steht ganz oben und dann für mich, für die Zuhörer. Ich wundere mich auch über manche Dinge. Warum ist das so? Und das hängt auch mit dem vierten zusammen. Versetz dich hinein in die Geschichte. Denke, wie hättest du damals reagiert, wenn der Herr dir das gesagt hätte? Wärst du nicht auch traurig weggegangen, wie der sogenannte reiche Jüngling? Oder so, ja? Versetz dich hinein und dann bete. Das gehört dazu. Pfahl Nummer 1. Pfahl Nummer 2, der senkt sich hier gerade ein bei mir, könnt ihr nicht sehen. Das heißt lernen. Erstens hören, zweitens lernen. Habe ich 3 Punkte wieder. Erstens, schau dir an den Ort, die Zeit, die Namen, die Begriffe. Das sind meist einzelne Worte. Du musst sie aber verstanden haben. Gerade im Alten Testament ist es wichtig. Bei den Propheten zum Beispiel verstehst du kaum etwas, weil das meiste ist ja nicht bei den Propheten Weissagung auf Zukunft, sondern ist Ruf zur Umkehr, ist Bußruf. Und dazu brauchst du die Zeit. Was hatten die Israeliten denn damals verbrochen, schon wieder? Dass der Prophet sie zurückrufen muss. Du musst die Zeit verstehen. Oder im Neuen Testament, beim Herrn Jesus, ja, die Zeit, was geschah vorher, was geschah nachher, ungefähr, was kam als Folgendes? Ja, bei dieser Geschichte kann man nicht immer ganz genau sagen, aber wo spielte sich das ab? Kannst du den Weg beschreiben, den Philippus ging, bis er diesen sogenannten Kämmerer traf? Weißt du überhaupt, wo das war? Wo war diese einsame Straße? Du musst die Geografie kennen. Wenn die Israeliten einen Kriegszug machten, wie lange mussten die laufen? Wie viele Kilometer waren das? Stell dir mal vor, du hättest einen Höhenunterschied von mehr als 1000 Metern bewältigen müssen. Von unten da in der Gegend von Jericho, ja, bis hinauf. Ja, und dann noch kämpfen. Und so viele Kilometer verfolgen. Du begreifst die Geschichte nicht, wenn du das nicht kennst. Dazu braucht man Atlanten und andere Hilfsmittel, natürlich, die gibt's ja auch. Bestimmte Namen tauchen auf. Was weißt du von dem? Was weißt du denn von Timotheus? Was weißt du denn von Markus? Kümmere dich drum, dazu gibt's Lexika. Also versteht ihr, das heißt lernen. Du musst alle Aspekte dieses Textes kennen. Kennen, lernen. Das ist eine Arbeit, eine harte Arbeit. Und dann, das war das, und Begriffe, ja, nochmal. Also Ort, Zeit, Namen, Begriffe ist der erste Teil. Begriffe, das sind also Bekehrung zum Beispiel. Kommt darin vor. Bekehrt euch. Was ist denn das eigentlich? Im Laufe der Zeit, also wir hatten damals an der Bibelschule ein kleines Büchlein von einem Lehrer, der zu dieser Zeit schon wieder heimgegangen war, ja, aber er hat ein kleines Büchlein geschrieben in der DDR, also biblische Begriffe, hat er erklärt, ja, was bedeutet denn eigentlich bekehren, sich bekehren? Was mussten du da machen? Und da habe ich gemerkt, das, was ich als Kind gelernt hatte, das steht so nicht in der Bibel. Gewiss war da nicht alles falsch, ja. Aber ich dachte, wenn ich mich bekehre, dann muss ich halt also alle meine Sünden bekennen. Aber ich kenne die ja gar nicht alle. Wenn das daran hinge, dass ich alle meine Sünden aufzählen muss, ich habe es probiert, dann bin ich also bei einem Seelsorger, habe mich also durch die Seelsorgemühle drehen lassen. Ich dachte, vielleicht dadurch kriege ich Heilsgewissheit. Immer noch nichts. Nein. Untersucht die Begriffe. Was meint das wirklich? Wenn die Jünger gesagt haben, bekehrt euch, ja, was sollten die dann machen? Ja, umkehren. Aber wie denn? Was denn? Von was denn? Wohin denn? Das fordert natürlich ein Bibelstudium. Das kostet ein bisschen mehr. Ich gebe zu, das kann man nicht alles gleich wissen. Das braucht eine längere Zeit. Und da lernen wir auch immer mehr dazu. Ja? Aber dazu gibt es auch Hilfsmittel, die man gut verwenden kann. Du musst ihnen dann richtig erklären, was die Leute machen sollen. Denn ein Ungläubiger so, der weiß gar nicht, was das ist. Ja, und du darfst ja nicht irgendetwas bloß über diesen Begriff sozusagen ausdenken. Das Zweite ist, also bei Lernen. Ihr seht, Lernen ist... Beschleunigen, wann soll ich fertig sein? 10 Minuten.
Vor 10 Minuten. Die haben irgendwas gekocht und es verkocht den irgendwie. Also,
ah, okay.
Das ist wieder Rahmen und Bild.
Gut, dann... ich kann beim nächsten Teil da noch ein bisschen das fertig machen. Wäre vielleicht sinnvoll. Dann machen wir jetzt erst Pause. Schlagartig. Ja? Ja. Okay, deswegen habe ich gefragt, wie kriege ich? Gut.
Ja, also wir machen jetzt 15 Minuten Pause. Wir haben jetzt 11 Uhr, das heißt bis 15:15 und versucht wirklich dann pünktlich da zu sein, dass wir auch pünktlich weitermachen können. Ich weise nochmal auf den Büchertisch draußen hin, du hast es ja gesagt. Und ich würde jetzt einfach nochmal kurz beten, auch fürs Essen. Ach so, genau, es gibt nämlich Snacks, die vorbereitet wurden und natürlich auch Kaffee. Ihr könnt gerne nochmal aufstehen zum Gebet. Vater, ich danke dir, dass wir jetzt schon so viel gehört haben, wie wir in dir bleiben sollen, dass wir von dir lernen sollen, von deinem Wort und dass das wichtig ist als Grundlage für die Dienste, die wir in der Gemeinde tun. Und Herr, ich danke dir, dass du Karl-Heinz zugerüstet hast, uns zu erzählen. Ich danke dir jetzt auch für Kaffee und die Snacks, die wir haben. Bitte segne die Gespräche, die wir gleich haben und gib Karl-Heinz dann auch die richtigen Worte für den nächsten Vortrag. Amen. Also um 15:15 geht's weiter.
Freitag. Kann jemand von Jugend und Technik übernehmen?
Ja. Müssen wir einfach mal das Ding neu starten, zumindest das PowerPoint.
Also es geht auf jeden Fall schon mal.
Pass mal auf, ich könnte mir noch vorstellen, dass das Problem darin liegt, dass die Datei, die ich hatte, warte mal, haben wir die jetzt hier irgendwo? Oh, Hilfe, ihr habt ja...
Wie viel? Ja, das hat sich 100-mal geöffnet.
Können wir das PowerPoint einfach mal neu starten?
Ja, ja. Das habe ich auch schon gedacht.
Von wem kommt das jetzt?
Das ist von Elias, der wollte noch testen.
Der wollte gucken, was von oben geht. Ja,
gut. So, jetzt sind wir mal ganz raus. Und ich kann es nochmal...
Ja, wenn ich jetzt hier rausziehe...
Kannst du auch.
Nee, aber ich glaube, wir haben ja den Beamer-Kanal zwischenzeitlich umgeschaltet gehabt zum Singen. Dass er dann, dass er dann die Verbindung
was.
Verloren
jetzt, hat. Jetzt hat er was getan.
Ja, der hat, also das ist auf jeden Fall
warte mal, ich guck
nicht
mal.
Richtig eingestellt.
Die, was war das? Die 105, glaube ich. Muss man das. Ja, ich guck mal. So ist jetzt das da und jetzt könnte ich mal probieren, ob er was sagt. Nee, das ist nicht richtig.
Er macht wieder den falschen Bildschirm, ja.
Ja, ja.
Vielleicht mal hier unten,
auf was?
Dass wir gucken können, welche Bildschirme er gefunden hat.
Ach so.
Bei Einstellung.
Ja.
Ach so, hier.
Wir können da hinten im Hintergrund gehen.
Nee, das ist bei mir anders.
Wo haben wir denn die? Anders gemacht.
Wo haben wir die Einstellung?
Du hast Windows 11 drauf.
Ja, ja, ich habe Windows 11 drauf.
Mal hier.
Ja, dann kann sie hier drauf gehen. Dann ist dann hier, Einstellung ist dann hier.
Ja, genau.
Oben rechts müsste sein.
Da. Hier, ja, ja.
Und
Bildschirm?
Bildschirm, ja.
Ja, ja.
Ja, ja, er spiegelt.
Ja. Ach ja, pass auf.
Wir bräuchten...
Diese Anzeige erweitern einfach. Ja, genau.
Einfach mal so, ja.
Ja, genau.
Aber was jetzt für Spiegeln hätte man was sehen müssen.
Ja, hätte man trotzdem was sehen müssen. Ja. Jetzt ist es
das
hier.
Das ist das falsche Format dann hatte.
Ja, ja.
Ja gut, wenn wir jetzt erweitern, können wir das Format einstellen.
Dann müssen wir das nochmal rausschmeißen. Ne? Oder nochmal neu. Nee, ich kann es probieren, aber jetzt. Nee, er sagt das Gleiche. Ich hatte gedacht, das ist. Habe ich vielleicht noch nicht aktualisiert, diese Datei. Die ist ziemlich alt.
Nee.
Ob ich da was machen könnte? Ich guck, pass auf, ich kann hier mal gucken. Kompatibilitätsmodus konvertieren. Ich kann es ja mal konvertieren. Schaden kann es nichts. Da das eine PBTX draus wird. So, ich würde nochmal neu starten. Wenn es daran liegt, wäre ja auch interessant. Und jetzt, die Verbindung klappt normalerweise. Nee, ist alles dasselbe.
Aus irgendeinem Grund erkennt er den Bildschirm nicht richtig.
Ja, das ist komisch.
Können wir nochmal in die Einstellungen gucken?
Ja. Naja, wenn wir die haben, Bildschirm ist noch.
Was hatten wir da bei der 2 für eine Auflösung?
Der hat.
Oder sieht der recht klein aus?
Das müsste die Beamer-Auslösung
sein. Das müsste der Beamer sein, ja.
Identifizieren oder so? Nee, brauche ich nicht.
Ja,
können wir mal. Da
aber da kommt halt gar nichts.
Kommt auch noch nichts, ja.
Nee.
Hier vorne ja eine 2 stehen.
Ja, müsste eine 2 vorne stehen.
Ja.
Anzeige erweitern.
Das haben wir ja schon.
Naja, klar, das haben wir ja. Genau. Ja, aber wenn wir jetzt alles ändern, das ist dann natürlich auch blöd.
Nee, nur die 2, nicht dein. Nur die 2 ändern.
Ach so. Okay.
Jetzt mal weiter runter und gucken, was eingestellt ist.
Wo warten die?
Ja, aber das müsste ja eigentlich müsste richtig sein. 1920 mal
1080.
Auf 1080
empfohlen, hat er gemacht. Querformat, eigentlich alles richtig. Also normalerweise funktioniert es.
Normalerweise genau.
Woran das nun liegt?
Lösung passt.
Lass, ich brauche es jetzt nicht mehr. Ich brauche es für das zweite Thema auch nicht.
Okay.
Aber für andere schon. Dann. Ja.
Ja, dann wäre vielleicht gut, wir nehmen einen Stick und zeigen es vom anderen Rechner.
Wenn das jetzt hier wieder
geht, dann mit anderen Rechner herstellen.
Ist natürlich nicht so schön für mich. Aber es geht mit Stick. Ja.
Dass wir hier einen anderen Rechner hinstellen.
Kann ich mal das kurz abmachen?
Nee, ich habe immer. Ja, kannst rausziehen.
Mach ich mal mein Handy. Mach
Ja.
Meinst du, ist das nicht? Aber irgendwas erkennt er doch. Er zeigt ja auch die Auflösung an. Das ist das, ja, was mich jetzt ein bisschen fuchst.
Ja, ja.
Trotzdem macht das nicht.
Ich muss erstmal was trinken.
Jemand
hat doch was hergestellt. Ach, hier ist Wasser.
Wir können das hier.
Ja, okay.
Also da hinten kommt auf jeden Fall schon mal mein Handy.
Aha, das müsste auch da zu sehen sein.
Einmal. Sind die denn gleich geschaltet?
Nee, der hat wohl eben mal umgesteckt, ob es geht. Ja.
Nichts essen, gibt ja dann noch Platz drin, reicht mir. Ja, ja, mach nur.
Bühne. Bühne muss in das rein, wo jetzt Saal ist. Ich hab's dir vorhin auch gesagt. Nein. Nein, das ist falsch. Das ist falsch. Das ist falsch. Ja, umstecken.
So, der ist erstmal wieder rausgeflogen. So, das brauche ich auch nicht mehr. Das brauchen wir bloß nochmal. Ich starte. Kann ich nochmal neu starten?
Nee, du brauchst nicht. Ich denke, wir haben
okay.
Einen Fehler gefunden.
Echt? Ja, es ist immer so. Technik, bis es klappt.
Hast du? Unser Herz, auch der Herr dieser Technik.
Ja, natürlich, natürlich, genau so. Und deswegen, so, da hinten ist was.
Ich darf nicht vergessen, einen Gruß noch zu überbringen.
Von?
Joachim Köhler.
Ja, danke. Woher kennst du den? Ja. Bist du verwandt mit ihm?
Nein, wir arbeiten ziemlich viel zusammen.
Für CLV? Nee.
Zum Beispiel.
Ja, okay.
Für CLV, für...
Ja, ja, kenne ich schon.
Muss da rein,
ja,
muss da
rein.
Aufklappen.
Aha, aha.
Nein, also eben war ja das andere Kabel drin und dann wird das Bild ja an den Bildschirm geschickt. Wir brauchen das Bild jetzt auf dem Bildschirm.
Ah ja, den Namen habe ich auch schon mal gehört. Den Namen sozusagen.
Nein, es gibt
zwei Zeichen des 20. Jahrhunderts.
Nee,
schön.
Das, was da liegt, wo der Bildschirm ist, ist das mit dem Klebchen.
Okay, danke.
Doch, das hat Ärger.
Ja.
Du musst... Also kommt schon mein Handy oben an?
Ich hab Wasser, ist gut. Kaffee habe ich schon genug getrunken. Brauch nichts.
Aber letztendlich geht es nicht um den Abend, sondern es geht um das, was dann an dem Abend noch alles gelaufen ist.
Ja, ja.
Und bei uns die Frauen, die sind da, wenn der Rahmen nicht passt, dann ist alles andere nichts. Ja. Und du kannst die,
welcher Rahmen? Der biblische Rahmen? Nee, oder der
Rahmen. Der Rahmen.
Ach so.
Ja, und das ist für sie eine totale Herausforderung zu sagen, naja, pfeif drauf, wenn es Essen schlecht wird, das Wort, das ist so viel wichtiger. Weißt du, das kriegen
wie, wie Maria und Martha auch.
Aber volle Kanne, aber wir haben nur Martha. Nee, stimmt nicht.
Ja, ja. Ist klar. Okay. Ja, Sie haben auch eine Verantwortung dafür.
Ist ja,
klar.
Und das ist jetzt alles ein bisschen zusammengekommen. Die Technik ging nicht, du hast ein bisschen gemacht, wir haben später angefangen. Und
ja, ja.
Das hat noch so lange Einladung gehabt. Ja.
Gut, manchmal ist es so, da müssen wir auch fertig werden mit. Ist klar. Dann kein Problem. Willst du nochmal probieren?
Ich gehe mal kurz hoch und guck da mal. Du kannst ja so lange was essen.
Ja, okay. Es ist nicht ganz so wichtig jetzt. Ne? Aber für die anderen Abende wäre es wichtiger. Ne?
Das Windows 11 schon.
Ja, ja, das Windows 11. Das Bild müsste eigentlich auch zu sehen sein, schon. Ja, ja. Ein neuer Surface mit Windows 11.
Und was sagst du, wenn du, hast du gespielt oder dupliziert? Oder?
Ja, mir ist ja weit.
Mann? Also, nee, das hat damit eigentlich, dürfte nichts zu tun haben. Das läuft ja auch.
Also bei uns,
woanders läuft es auch.
Ja, es läuft bei uns auch sonst immer. Also wir haben ja ständig hier irgendwas zu überlaufen. Aber
ja, aber das Problem ist, wir arbeiten hier mit tausenden. Hier ist einer auf HDMI, der nächste Adapter ist bitte auf SDI.
Ja, so ein, ich habe also auch noch einen Zugang hier für den alten Adapter, also für die alte Variante. Also, HDMI ist ja manchmal ein bisschen empfindlich, wenn es eine lange Leitung ist.
Nee, deswegen haben wir, gehen wir hier auch. Wir fahren hier halt hier auch.
Achso, das wird dann nochmal.
Das ist ja auch nicht gut.
Nee, das ist nicht gut. Bei dem hier oder läuft es jetzt hier oder läuft der direkt da?
Also wir bräuchten, für uns wäre es optimal, wir hätten einen Adapter direkt von USB-C auf SDI. Das ist das, was wir bräuchten.
Das ist jetzt USB-C, ja. Weil dann...
Na gut, das müsst ihr erklären.
Das, das aber das ist das, was wir hier jetzt bräuchten. So. Mhm. Jetzt momentan haben wir ja quasi so und dann noch einen Adapter. Und,
Ja, wenn jetzt Windows P drückst, was sagten wir jetzt?
Nichts hat er gemacht.
Ups, was macht er denn da?
Startet PowerPoint.
PowerPoint auf Windows P.
Was suchst du jetzt?
Windows P ist normalerweise, wenn du Windows P drückst, hast du das belegt?
Nee, da ist Drucken.
Nee, ach nee, Windows P ist normalerweise Projektor, aber bei dir startet der PowerPoint.
Das weiß ich nicht warum. Ja doch, wahrscheinlich habe ich es so belegt. Wahrscheinlich habe ich es so belegt.
Aber wir waren schon in Einstellungen drin. Also wir haben
der Bildschirm ist sogar da, weil die Maus verschwindet.
Ja, die Maus verschwindet. Aber warum kommt es da nicht an? Also ich kann nur dran sagen, es liegt an den 1000 Adaptern, die wir hier haben.
Das kann sein. Ich habe bei einer Gemeinde gehört, die hatten dann für den Adapter noch eine zusätzliche Verbindung zum Netz. Und die war nötig.
Sollen wir dir unseren Rechner holen und du hast es irgendwie als Stick oder über die Cloud? Oder wie hast
ja, das geht auch.
Doch einen Rechner holen.
Wenn du was brauchst jetzt für den zweiten Vortrag zum Zeigen.
Nein, brauche ich nichts.
Ja. Dann machen wir das später für morgen.
Das mache ich mit Word. So. Ja, können wir dann klären bis morgen an. Müssen wir schaffen vielleicht. So, warte mal, einen kleinen Schnitt hole ich mir doch noch. Und wie sieht's aus?
Also,
noch ein Versuch?
Das liegt an deinem Gerät.
An wem?
An mir.
Ja, vielleicht bei Windows.
Nein, Windows P geht nicht. Da öffnet er PowerPoint.
Ach
Ja, ja. Ja, dann musst du das in Einstellungen machen.
Da müssen wir ja über Einstellungen gehen.
Ja, so, also ich bin am Laptop.
Man kann mir Finger drauf geben, dann hast du es auch.
So, bitteschön.
Das zeigt aber an, dass es, dass dann zwei da sind.
Geh mal auf Identifizieren.
Eins ist meiner hier, der hier. Mhm. Zwei sieht er nicht.
Habt ihr mal versucht, schließ mal vielleicht dein Stromkabel an, weil manchmal hat der C das Problem, wenn er keinen Strom hat, dass er dann nicht genug Batterie hat, um da so viel Kraft zu geben, dass es so
der erkennt ihn irgendwie nicht.
Also er erkennt ihn.
Ja, aber er hat ja schon den zweiten.
Ja, ja,
also, aber kannst du vielleicht mal deinen Stromkabel.
Ihr seht ihn nicht. Anderer Bildschirm erkennen.
Ja, hier.
Die Anzeige erweitern oder nur auf zwei Anzeigen? Das ging, müsste auch gehen, dann müsstet ihr was sehen.
Ah, jetzt seht ihr gar nichts mehr. Ja. Jetzt kommt das jetzt zurück.
Ich hier nochmal Windows.
Würde man vielleicht wirklich das. Das musst du beibehalten sagen. Sonst ist es weg. Ja.
Aber der scheint doch was zu haben, weil jetzt ist die Funktion weg.
Also ich habe auch. Also Windows 11 macht manche Probleme, zum Beispiel mein Drucker läuft nicht mehr. Ich finde da keine Software vom Drucker.
Ja, der schickt das nicht Windows weg. 11.
Ja, das kann ja auch so, da musst du den einmal...
Kann man jetzt hier mit...
Stromkabel, weil ich habe jetzt noch kein Stromkabel dran.
Jetzt habe ich das eben halt, diese Einstellung da drin. Jetzt haben wir ein Problem.
Lasst, Leute, wir müssen es für morgen Abend mal... oder mal was...
Hol mal dein Stromkabel bitte noch.
Bitte was?
Dein Stromkabel.
Na gut, das habe ich hier.
Jetzt haben wir ein Problem, weil jetzt müssen wir das irgendwie umschalten.
Ja, mach einfach Windows P und dann
geht nicht. Dann lass wieder PowerPoint.
Hä, warum geht das nicht? Wegen Windows 11 oder was?
Jetzt ist das eingestellt.
Ja, man muss alles probieren. So, er ist da.
Ich sehe es erst nochmal ab hier.
Was hast du neu gestartet?
Nee. Nee. Was wolltet ihr hier haben? Kann wenn du auf Anzeige gehst, dann...
Erkennen kann der ja nicht, wenn du jetzt nicht stecken hast. Soll ich?
Ja, versuch mal. Der Samuel hat gerade was geändert und dann...
Aha.
So.
Deswegen... Erkennen oder jetzt macht irgendwas.
Ja, haben wir ein Problem.
Ja, wie machen wir das jetzt zurück? Das Windows P funktioniert halt nicht, ne? Vielleicht funktioniert Windows P?
Weil ich es anders belegt habe. Ja,
ja. Ja. Ja,
du musst aber gucken, welche Tastenkombination das ist.
Vielleicht funktioniert
PowerPoint.
Ja. Oh, warte mal, ich probiere das erstmal so aus.
Vorsicht. So, ja, okay. Die Sachen sind empfindlich hier. Der Stecker bei dem alten war sehr wackelig.
Also, was hat das jetzt geöffnet? Das hat das gemacht, oder wie? Mit Alt-P.
Ja, würde ich mal ändern. Jetzt auf jeden Fall.
Ich glaube halt, das ist einfach nur ein Problem.
Ja,
ist.
Kommt da alles.
Ja, dass sie nicht genug Kraft hat, bis es durchkommt. Also, ja, wird so scheiße.
Bis mit dem Handy geht.
Wir können es dann auch mal mit einem. Jawohl, das habe ich ja aktualisiert.
Wir haben einen eigenen Laptop da von der Gemeinde, den wir auf jeden Fall nutzen können.
Ja, ja.
Und dann könntest du deine Präsentation auf jeden Fall rüberziehen.
Ja, das geht dann auch. Ja? Gut.
Windows I kann auch sein.
Windows I? Warte mal, wenn wir das jetzt nämlich dran stecken, der Samuel hat gerade was geändert und deswegen wird jetzt, wenn du das dran steckst, der Bildschirm ausgeschaltet.
Aha.
Und deswegen funktioniert das jetzt gerade immer nicht, wenn wir das dran stecken.
Ach so, okay.
Ja, wir das dann bei der zweiten Anzeige.
Ja, ja.
Aber die Anzeige sehen wir jetzt.
Ja, gut. wir lassen es erstmal jetzt.
Wir machen jetzt auch weiter.
Ja, ja. Also Leute, wir haben schon überzogen wieder. Ja, ja. Liebe Leute, ihr macht die Pause meistens länger. Also, wenn wir weiter wollen, muss es weitergehen jetzt.
So, wir möchten weitermachen. Ihr dürft euch alle gerne wieder hinsetzen. Und ihr dürft euch gerne dann auch Kaffee auf den Platz mitnehmen, aber versucht euch zu beeilen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Und ich würde sagen, Karl-Heinz, du darfst direkt weitermachen. Du hast das Wort.
So, liebe Leute, ich will das schnell noch zu Ende bringen, dann fangen wir mit dem neuen Thema an. Ich denke schon, dass wir mit der Zeit zurechtkommen, aber ihr müsst euch jetzt langsam wieder setzen und das Reden einstellen. Und ich fange wieder an. Wird das eigentlich übertragen alles? Allen Unfug, den wir hier auch machen, ja? Naja. Also, was mir wichtig war noch für die Vorbereitung, das ist jetzt schon ein Stück von der praktischen Vorbereitung, auch für eine Predigt besonders oder in der Jugendstunde hat man noch andere Methodik. Aber trotzdem, diese Dinge, die ich jetzt genannt habe beim Lernen, die solltet ihr wissen. Es schadet euch und es schadet auch der Botschaft, wenn ihr das nicht kennt. Also vom Ort wisst ihr Wissen, von der Zeit, von Namen, Begriffe. Ihr müsst die Begriffe verstanden haben. Und man muss, ich habe dann damals bei den Bibelschülern, als ich ihnen so ein Buch zu lesen, Büchlein zu lesen gegeben habe, ich sagte, ihr müsst eine eigene Definition finden, dass du mit einem Satz sagen kannst, was ist Bekehrung? Was ist Wiedergeburt? Wir denken alle, wir wissen, was das ist. Das ist bei biblischen Begriffen, da gibt es auch gute Wörterbücher drüber. Man soll sich sowas ruhig mal durchlesen und dann versuchen, eine Definition zu finden. Und das hilft einem schon weiter. Man muss nicht selber alles studieren. So, das Zweite, was beim Lernen dazu gehört, also hören war das Erste, lernen, also die Begriffe und so weiter, dann Wort für Wort muss man untersuchen. Jedes Wort. Und das Dritte ist, der Hauptgedanke muss festgestellt werden. Was ist das Wichtigste in dieser Geschichte? Was ist der eigentliche Punkt des Gleichnisses? Was ist in diesem Abschnitt, was will der Apostel Paulus hier hauptsächlich sagen? Dazu hat er oft eine Einleitung, holt die Leute ab und dann sagt er was und dann erklärt er noch was ein bisschen dazu. Ja, was ist der Hauptgedanke? Wie könntest du das formulieren? Und daraus entsteht eine Gliederung. Es ist gut, wenn man eine Gliederung hat. Das ist jetzt vor allen Dingen für Predigten wichtig, dass die Zuhörer einigermaßen folgen können. Ja, sonst bei einer Kinderstunde ist es besser, wenn man erzählt. Aber es gibt das schon auch. Man kann dann zusammenfassend sagen, das und das und das. Merkt euch. Ja, so drei Gedanken. Also Hauptgedanke,
Das Ziel, die Gliederung. Lernen führt zum Verstehen. Das Erste, das Hören, führt zum Beten. Ich bete für mich, ich bete für meine künftigen Zuhörer, für die ich mich vorbereite. Ja? Hören führt zum Beten, Lernen führt zum Verstehen. Und dann kommt eben noch ein dritter Teil, den will ich jetzt schnell noch anfertigen. Das heißt Lehren, mit EH geschrieben. Hören, Lernen, Lehren. Und da muss ich das aufnehmen, was ich gelernt habe, was ist das Ziel? Und du musst wissen, für die Predigt, was ist deine Botschaft? Was willst du sagen? Was ist das Ziel? Was willst du erreichen bei den Zuhörern? Sollen die was lernen? Das ist manchmal nötig. Wir müssen Zusammenhänge begreifen. Aber was sollen sie mitnehmen von dieser Stunde? Also die Botschaft muss klar sein. Bei den Propheten war das oft so, dass Gott ihnen eine Botschaft gezeigt hat. Manchmal haben sie was gesehen, das wie ein Film ablief vor ihnen. Und manchmal waren sie sogar interaktiv sozusagen dabei. Waren richtig, also haben alles miterlebt. Manchmal hat er ihnen eine Botschaft vermittelt, manchmal als Audition. Also sie haben es gehört. Und sie hatten es erstmal gehört, nur die Propheten. Dann waren sie beauftragt, das zu predigen im Tempel. Das konnte schlimm ausgehen für die Propheten selber, dass man dann in Schwierigkeiten kam durch Obere oder auch nicht. Jeremia hat da manches erlebt. Egal, sie hatten eine Botschaft und die Botschaft muss gesagt werden. Dessen sollte ich mir bewusst sein. Das ist das Lehren. Ja? Wenn ich muss erst mal wissen, was will ich denn überhaupt? Früher gab es so eine blöde Bemerkung in Brüdergemeinden manchmal, dass ein Jüngerer gesagt hat, ja, den man auch ermutigt hat, beteilige dich noch mit. Da sagt er, ich kann noch keine Stunde ausfüllen. Um Himmels Willen, das sollst du auch nicht machen. Du sollst nicht eine Zeit totschlagen mit dir und den anderen, sondern du hast eine Botschaft zu vermitteln. Wenn du keine hast, halt die Klappe. Ganz hart muss man das sagen. Wir brauchen eine Botschaft, darum musst du ringen und darum beten auch. Gut, das war das Erste bei Lehren. Das Zweite beim Lehren ist, du musst natürlich irgendwie anfangen. Und dein erster Satz ist immer dein Anfang, egal wie blöd der ist. Wenn du erst anfängst, eine Viertelstunde sich zu entschuldigen, warum du überhaupt vorne stehst, dann halt deine Klappe und setz dich wieder hin. Was soll denn das? Überleg dir genau, wie du anfängst. Mit welchem Satz? Das ist manchmal wichtig, gerade wenn du die Leute nicht kennst. Also überlegst dir genau. Manchmal kann es eine kleine Geschichte sein, keine lange Geschichte. Sonst vergessen die Leute alles von deiner Predigt und haben sich nur deine Geschichte gemerkt. Also das ist einiges schon von Didaktik einer Predigt, also Einleitung. Das Erste ist halt immer die Einleitung. Mach sie nicht so blöd wie möglich, sondern überlege es dir genau. Dass sie auch hochgucken, aufmerken. Oh, die Apostel konnten das, also kannst du beobachten bei ihren Predigten, der Herr Jesus natürlich perfekt, ja, oder auch die Propheten, das war schon klar. Dann brauchst du drittens einen Bezug zum Hörer. Also du musst selber merken, und der Hörer muss merken, dass er vorkommt. Der muss schon merken, dass ihm das was angeht und warum das wichtig ist. Lehren, das ist ja beim Lehren der Schule auch so, ja. Die Schüler müssen merken, warum das jetzt wichtig ist, dass sie diese Matheformel begreifen oder so, oder die physikalische oder sonst was, ja. Wir brauchen also einen Bezug zum Hörer. Das ist also Didaktik. Es ist ein ganzes extra Thema eigentlich, Didaktik. Ich sage es hier nur ganz kurz. Das Vierte, das auch wichtig ist für eine Predigt, ist die Anschaulichkeit. Also versuche es mit Bildern zu erklären, ja, wie wenn es also abstrakte Texte sind, gibt es ja auch in der Bibel, Lehrtexte, dass du sie einfach anschaulich machen kannst mit irgendeinem Beispiel, mit irgendeinem Bild oder so. Ja, das kannst du dir merken, also sagen wir mal, Überleg doch mal, wie würdest du den Satz fortsetzen? Er betete wie? Ja, zum Beispiel. Überleg dir mal, ja, wie kann man denn beten? Als ob ich eine Audienz habe bei Gott? Als ob er mit Gott ganz normal redete? Oder so. Also mach's anschaulich, was auch immer du sagst. Ja, versuch das. Und natürlich, der Schluss ist genauso wichtig, dass du nochmal Wesentliches zusammenfasst und nicht wie so ein Flugzeug, das zur Notlandung ansetzt und das nicht schafft und dann kreist die Geschichte und kreist über den Köpfen der Leute und alle wissen, der ist eigentlich fertig, der hört aber nicht auf. Manchmal denke ich auch, Mann, das wäre so ein guter Schluss jetzt gewesen, wenn du jetzt aufgehört hättest. Dann fängt der nochmal an. Dann erleidet mir der Zuhörer das alles nur. Also solche Sachen muss man sich eben auch überlegen. Punkt, Schluss. Das ist so ein bisschen was von der Praxis, aber da müsste man noch wesentlich mehr Zeit haben. Und Homiletik kann man nicht lehren einfach in der Weise, dass man mal was erzählt. Das muss man üben miteinander. Und davon will ich jetzt nichts weiter machen. Deswegen kommen wir jetzt zum zweiten Thema. Warte mal, da muss ich wieder meine Nummer suchen. Das geht um die Heilsgeschichte, Bibelauslegung und Heilsgeschichte. 3, 8, 4. Augenblick. So. Das ist jetzt praktisch wie eine Fortsetzung von dem, was wir jetzt gesagt haben. Denn wer sich mit Bibelauslegung beschäftigt, der wird schnell feststellen, das größte Problem ist die Anwendung. Das größte Problem ist die Anwendung. Da meine ich nicht einmal zuerst das Handeln nach dem Wort Gottes, obwohl das auch sehr schwierig ist. Ja, das Tun, der Herr Jesus sagt, also der baut sein Haus auf Felsengrund, ja, der hört und tut, was ich euch gesagt habe, ja. Lesen wir mal, wie das der Herr gesagt hat und wie es später auch sein Bruder Jakobus geschrieben hat. Ich lese mal kurz Matthäus 7, Vers 26. Das ist der Schluss der Bergpredigt, der Schluss der Bergpredigt. Doch wer meine Worte hört und sich nicht danach richtet, gleicht einem unvernünftigen Mann, der sein Haus einfach auf den Sand setzt. Dann Johannes 7, Vers 17, sagt der Herr Jesus, das ist also sehr interessant, ein sehr, sehr wichtiges Wort. Wer bereit ist, das zu tun, was Gott will, wird erkennen, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich sie mir selbst ausgedacht habe. Die innere Bereitschaft für die Menschen damals, ja, das zu hören, was der Herr ihnen gesagt hat. Das, oder einfach generell zu tun, was Gott will. Ja, und Jesus war das Mittel dazu, dass sie das hörten, was sie tun sollten. Daran konnte man erkennen, dass er wirklich Gottes Sohn ist, dass seine Botschaft wirklich von Gott ist. Also es ist schon auch eine wichtige Haltung bei den Zuhörern. Und Jakobus, der leibliche Bruder, Halbbruder des Herrn, er, der einen Jakobusbrief geschrieben hat, sagte, es genügt aber nicht, das Wort nur zu hören, denn so betrügt man sich selbst. Man betrügt sich selbst. Man muss danach handeln. Wie viele Geschwister gehen nach Hause und betrügen sich selbst? Sie wollten zwar hören, aber denken nicht daran, das zu tun. Andererseits, dass der Prediger oft auch nicht gut erklärt, ja, wie macht man das denn jetzt? Ist ja eine Geschichte. Also, man muss es vorher erstmal verstanden haben, man muss es hören und verstehen. Und nach der Aussage des Herrn Jesus kann das Leben eines Menschen nur dann fruchtbar werden, wenn er die Botschaft versteht. Also ich muss mich anstrengen, dass meine Zuhörer die Botschaft verstehen. Ich lese mal Matthäus 13, in einem Gleichnis sagt es der Herr Jesus: Wenn jemand, Vers 19 ist das, Matthäus 13, Vers 19, wer es mitschreiben will, wenn jemand die Botschaft von der Herrschaft des Himmels hört und nicht versteht, bei dem ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und reißt weg, was in das Herz dieses Menschen gesät wurde. Also wenn er es hört und nicht mal versteht, dann ist die Botschaft futsch. Ist doch klar. Ja, wenn jemand sich produzieren will und viele Fremdwörter benutzt, was hat das für einen Sinn für die Leute, die da sind? Wenn sie es nicht verstehen, dann können sie auch nicht danach handeln. Oder positiv, Matthäus 13, 23, die Menschen schließlich, die dem guten Boden entsprechen, hören die Botschaft und verstehen sie und bringen auch Frucht. Einer 100-fach, einer 60- und einer 30-fach. Das Gleichnis vom Sämann. Ja, der Herr hat das also so gesagt. Die Zuhörer unseres Herrn, die hatten eigentlich nur selten Probleme, die Worte unseres Herrn zu verstehen. Auch die Leser des Jakobus werden verstanden haben, was er schrieb. Aber wir leben 2000 Jahre später. Und wir müssen unseren Zuhörern erklären, was sie glauben und tun sollen. Und genau das, wie schon gesagt, wird von den meisten Predigern vernachlässigt. Also so, ich habe diese Sätze oft gehört, das könnt ihr zu Hause nochmal nachlesen. Das macht kein Mensch. Kann ich fast jede Wette eingehen. Ja, also man ist froh, man hat absolviert den Gottesdienst. Ja, man denkt nicht weiter nach, es sei denn, man ist getroffen vom Wort. Dann schon. Also manche erklären gern große biblische Zusammenhänge. Dazu benutzen sie auch manchmal die Heilsgeschichte. Aber sie erklären nicht, wie die Zuhörer die Botschaft überhaupt anwenden können. Was bedeutet das dann für sie? Für manche ist das tatsächlich eine Zumutung. Oft liegt es an der Bequemlichkeit des Predigers, der also sich vorbereitet. Das Nachdenken über die Anwendung gehört zu den schwierigsten Teilen der Vorbereitung. Gott ist manchmal sehr gnädig mit uns. Ich habe das letztens erlebt in einer Gemeinde, wo ich predigen sollte, also praktisch griechische Begriffe für Predigen erklären. Da gibt es also 20 bis 30, je nachdem. Ja. Ich dachte, was soll denn da draus werden? Und die waren dabei. Also ich hatte es nicht erwartet, ich hatte mich gefürchtet davor, das dann zu machen. Und Gott ist manchmal gnädig mit uns, ja, dass sie dann doch was auffassen. Und ich habe es dann doch wahrscheinlich gut genug erklärt. Das Problem für uns ist, es gibt keine allgemeine Regel für Anwendung. Und man kann manche Bibelworte ganz verschieden anwenden. Das hat Luther zum Beispiel ziemlich durcheinander gebracht bei Versen, da geht es um Abraham, er glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Ja? Und Paulus zitiert dieses Wort und Jakobus zitiert es auch und beide in einem ganz anderen Sinn. Ja, der eine sagt, das geht um die Werke, wenn es keine Werke da sind, ja, dann wäre es nichts gewesen. Ja? Luther hatte große Probleme damit. Das kann man schon verstehen. Man muss es, also ich will damit nur sagen, man kann dasselbe Wort, da kann man diese Seite betonen und manchmal jene Seite. Das ist möglich. Man kann nicht allzu schnell sagen, also deine Anwendung ist falsch und meine ist richtig. Ich meine mit Anwendung eine Erklärung, wie dieses Bibelwort in unserem Leben umgesetzt werden kann und soll. Und wenn ich jetzt über Heilsgeschichte spreche, will ich also euch keine Heilspläne erklären, sondern zeigen, wie hilft Heilsgeschichte bei der Anwendung eines Bibeltextes. Und zwar ja, wie kann ich also diesen Bibeltext auf diese verrückten, postmodernen, individualistischen Menschen des 21. Jahrhunderts oder so erklären, wie Menschen heute sind. Damit Heilsgeschichte jetzt eine Hilfe wird, da dürfen wir die Heilsgeschichte nicht einfach irgendeinem Bibeltext überstülpen, ohne den Text überhaupt gelesen und verstanden zu haben. Ja, wir müssen uns zuerst an die Hauptregel der Schriftauslegung halten, ihre Konsequenzen erinnern. Das wird mein erster Punkt sein. Der zweite, wir müssen uns an die biblischen Grundlagen für Heilsgeschichte erinnern. Man darf sie niemals als Käseglocke über den Bibeltext stülpen und ihn dadurch ungültig machen. Das habe ich manchmal in Brüdergemeinden erlebt. Das gilt nicht für uns. Das ist bloß für Juden. Da muss man sehr vorsichtig sein. Das musst du beweisen können. Und zwar einleuchtend. Das muss aus dem Text hervorgehen. Zum Dritten werden wir uns ein paar Beispiele ansehen, so viel wie möglich. Also wenn noch Zeit bleibt, ihr könnt auch noch Rückfragen stellen, können wir das vielleicht miteinander probieren, je nachdem, wann wir aufhören müssen. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit jetzt. So, erstens, der Grundsatz, der eigentliche Grundsatz aller Schriftauslegung zum Verständnis jedes Textes, jedes Satzes, jedes Wortes, auch in dieser Welt, ist immer der Zusammenhang. Immer. Der Zusammenhang, in dem das Wort gesprochen oder geschrieben wird. Das ist ganz egal. Ein Beispiel, ein drastisches Beispiel, ich habe das mit Bibelschülern auch meistens so erklärt. Also, wenn ich das Wort Schwein benutze, ja, dann ist das noch nicht so ganz klar. Aber wenn ich sage, ich habe Schwein gehabt, dann meine ich nicht, dass ich gestern noch ein Schwein im Wohnzimmer hatte, sondern ich habe Glück gehabt. Das ist ein Synonym. Wenn ich sage, du Schwein, dann meine ich auch nicht ein Haustier, sondern ich meine den Menschen, der sich benimmt wie ein Schwein. Es ist das identische Wort. Ja, oder ich habe mir ein Schwein gekauft. Ein kleines Schweinchen, um es aufzuziehen. Oder zum Vergnügen meiner Kinder oder was die Leute alles für Verrücktes machen. Ist doch egal, da war es das Tier. Das gleiche Wort bedeutet in einem anderen Zusammenhang etwas anderes. Das verstehen die Leute, die auf ganz wirklichen Bibelübersetzungen stehen, meistens nicht. Zum Beispiel das berühmte Wort Welt. Das kann ganz unterschiedliche Bedeutung haben. Das kann Schöpfung meinen. Ja? Oder seid nicht gleichförmig dieser Welt. Das meint also ein System, das hinter den Kulissen von Satan regiert wird. Welt kann so schön sein. Ja? Welt kann in der Bibel manchmal nur die römische Welt meinen. Also das hängt immer vom Zusammenhang ab. Das Wort Fleisch, das meint natürlich das Fleisch, was ich beim Fleischer kaufen kann, beim Metzger oder wie ihr sagt hier. Also, oder es kann meinen Körper meinen, der ist natürlich immer dabei, es kann nichts ohne meinen Körper machen und auch nichts sagen, auch nichts denken. Aber was Fleisch so gefährlich macht, ist Fleisch im Sinn von, naja, meiner Natur, meinem Wesen, meinem Ich sogar. Mein Ich braucht natürlich auch immer meinen Körper. Paulus hat ja sehr viel in Römer 6 drüber geschrieben, ja, dass wir und nicht mehr von der Sünde beherrscht sind, die Glieder unseres Körpers, sondern dass wir die Glieder, weil wir mit Christus am Kreuz gestorben sind, mitgekreuzigt worden sind, ja, dass wir sie jetzt ihm zur Verfügung stellen. Also der Körper ist schon ein bisschen mit beteiligt, es meint aber nicht einfach immer Sex oder sowas. Fleisch ist je nach Zusammenhang ganz unterschiedlich. Und das muss man verstehen. So, also der Sinn eines Wortes oder Satzes ergibt sich immer zunächst aus einem unmittelbaren Zusammenhang. Schauen wir das an einem Beispiel an, also zunächst noch ohne Heilsgeschichte, 5. Mose 22, 5. Eine Frau soll keine Männersachen tragen und ein Mann soll keine Frauenkleider anziehen, denn Jahwe, dein Gott, verabscheut jeden, der so etwas tut. Ja, also ich kann mich an so eine Zeit erinnern, wo das also in Gemeinden Vorschrift war. Also was bei uns, also die haben nicht dran gedacht, also wie damals Frauenkleidung aussah, wie damals Männerkleidung aussah, wie damals dies und jenes aussah, sondern die haben an sich gedacht. Also in Europa bedeutete das oder in Deutschland bedeutet das vor 100 Jahren was ganz anderes als in anderen Ländern dieser Welt. Also man hat es aber festgelegt für die Gemeinde, Punkt. Da gibt es Sprichwörter und alles Mögliche. Aber schauen wir uns das mal an. Was sagt dieses Wort aus seinem unmittelbaren Zusammenhang? Ich muss also die Verse lesen, die davor stehen, die danach stehen. Das ist also immer der unmittelbare Zusammenhang, Kontext sagt man manchmal. Aber es meint den biblischen Zusammenhang. Es werden in den Versen 1 bis 4 verschiedene Anweisungen gegeben. Was man tun soll, wenn man etwas findet. Du findest auf einmal eine Brieftasche draußen. Das war damals ein anderes Beispiel, ja. Was jemand anders gehört, ob das ein Tier war, ein Obergewand, irgendwas anderes. Die nachstehenden Verse meinen, was man tun soll, wenn man auf ein Vogelnest stößt, was man da herausnehmen darf aus dem Vogelnest und was nicht. Schließlich steht anschließend etwas da, was man beim Hausbau unbedingt beachten muss. Dass man nämlich ein Geländer zieht um die Dachterrasse. In Deutschland ist das kein Problem, weil das ohnehin vorgeschrieben ist. Du kannst da gar nichts bauen sonst. Ja? Also, aber in Israel eben auch. Wenn wir den Zusammenhang noch ein bisschen weiter ziehen, das ist der unmittelbare Zusammenhang. Also bestimmte Verhaltensregeln, wenn du das findest oder das, ja, wer findet denn schon sowas heute, fragt man sich. Wenn man den erweiterten Zusammenhang anschaut, erkennt man, es handelt sich um Anweisungen, die Mose im Auftrag Gottes dem Volk Israel übergab. Und zwar unmittelbar vor Eroberung des Landes Kanaan. Das ist der größere Zusammenhang, der Buchzusammenhang, könnte man sagen. So steht es im 5. Buch Mose. So, also das habe ich erstmal wahrgenommen. Es sind viele einzelne Gebote, ja, die gesagt werden, die Israeliten hatten ja damals noch keine Häuser in der Wüste, die 40 Jahre. Ja, da hatten sie Zelte natürlich. Aber er sagt etwas für die Zeit damals. Was sagt der Vers selbst aus? Der Vers sagt, ein Mann soll keine Frauensachen und eine Frau keine Männersachen anziehen, weil Gott so etwas verabscheut. Was in dem Vers gemeint ist, ist zunächst klar. Ein Israelit durfte keine Frauenkleidung tragen, gab es auch, die unterschieden sich schon ein bisschen, Männer- und Frauenkleidung. Der Grund: Mose hat es im Auftrag Gottes angewiesen. Das steht so da. Ja? Zusätzlicher Grund, Gott verabscheut so etwas. Bis jetzt berührt mich der Text fast gar nicht. Wenn ich nur sage, denkt darüber nach, liebe Geschwister. Ja, was sollen die sich da ausdenken? Was sollen sie machen? Sie wollen zu Recht wissen, ob dieses Wort Gottes auch 3.500 Jahre später für sie gilt? Und wenn ja, wie sollen sie das machen? Das musst du erklären. Und da kommst du schon in Schwierigkeiten. Und hier kann uns also die Heilsgeschichte ein wenig helfen. Deswegen müssen wir uns der Heilsgeschichte zuwenden. Ich komme auf das Thema nochmal zurück nachher. Aber zuerst sollt ihr mal die biblischen Grundlagen der Heilsgeschichte kennenlernen, ein bisschen. Der Begriff Heilsgeschichte, den hat ein Theologieprofessor erfunden, aus Erlangen, Christian Konrad von Hofmann heißt er, der lebte bis 1877. Er hatte untersucht, wie sich die Geschichte von Gottes Offenbarung in den biblischen Schriften, in allen biblischen Schriften, zusammenhängend entfaltet. Und er hat dafür diesen wunderschönen Begriff Heilsgeschichte erfunden. Ich könnte mir denken, das war bestimmt ein gläubiger Theologieprofessor. Ja, oder wie wir sagen, auch weiß ich nicht, ich kenne ihn nicht. Die Sache Heilsgeschichte ist viel älter. Heilsgeschichtliches Denken finden wir nämlich schon direkt in der Bibel. In verschiedenen Ausprägungen und Einteilungen finden wir das dann auch schon bei den Kirchenvätern, ja sogar schon bei den Juden. Also Heilsgeschichte ist keine Erfindung Darbys, wie das böse Zungen gegen die Brüdergemeinden behaupten. Die gibt es schon lange, die gibt es schon immer eigentlich. Grundlage der Heilsgeschichte ist immer die biblische Geschichte selbst. Ist also nichts, was ein Mensch sich ausdenkt, so könnte es sein, so sollte es sein oder sowas, sondern die biblische Geschichte selbst. Die Geschichte, wie sie in der Bibel dargestellt wird, und zwar von der Schöpfung bis zur Vollendung. Und wer die Bibel, also mindestens unsere deutschen Bibeln, mal von vorn bis hinten durchliest, dafür stehe ich, ja, wie auch immer man das jetzt macht, dann merkt man etwas davon. Es gibt einen ziemlich geradlinigen Verlauf der Geschichte. Das kann man nicht übersehen, dass sich hier Heilsgeschichte entfaltet. Sie erkennen deutlich immer wieder das Eingreifen Gottes, schon nach dem Sündenfall direkt. Ja, wie Gott eingegriffen hat, wie er in der Verfluchung der Schlange schon etwas Hoffnung schimmern lässt, nicht für die Schlange. Gottes Eingreifen nach seinem Plan und zum Heil der Menschen. Das ist also, das erkennt man gut bis zum Letzten. Und das Zweite, was wir beobachten können in der Schrift. Es gibt ganz deutliche Einschnitte in der Bibel, in der biblischen Geschichte. Der erste Einschnitt, habe ich gerade schon genannt, ist natürlich der Sündenfall. So, jetzt macht mal ein bisschen mit, damit ihr nicht einschlaft. Ihr habt jetzt was gegessen, da wird man meistens müde. Ihr müsst noch ein bisschen durchhalten, eine halbe Stunde wenigstens. So, also jetzt, was ist der nächste Einschnitt nach dem Sündenfall? Einschnitt. Die Sintflut, natürlich. Der nächste, was dann? Ja, der Turmbau zu Babel, Sprachverwirrung. Das hängt alles damit zusammen. Okay. Was ist der nächste Einschnitt in der Geschichte, den Gott gegeben hat? Abraham. Einfach Abraham. Die Erwählung eines Mannes, eines Heiden. Nicht eines Pfannheiden, aber eines Heiden. Ja, also der war ein umherirrender Aramäer. Der hatte keine Ahnung von Gott. Und Gott nimmt sich den einfach raus. Er greift ein. Und alle Folgen sind klar. Was ist der nächste Einschnitt nach Abraham? Ja, ich würde jetzt ein bisschen, denken wir jetzt mal ans ganze Volk schon. Das ist Ägypten, die Gefangenschaft in Ägypten. Dass man nach Ägypten zieht. Ich mal ganz grob, sonst wären wir nie fertig, wenn wir alles nehmen. Aber das sind die großen Einschnitte. Auf jeden Fall. Weiter, was ist das nächste? Ja, vorher noch die Befreiung aus Ägypten natürlich. Befreiung und Wüstenwanderung, klar. Nein, vorher haben wir was ganz Wichtiges vergessen. Was?
Mose.
Ja, Mose, klar. Was noch?
Die Einsetzung
von Passa. Ja, Passa, okay, das war vorher schon. Was passierte denn noch? Was war denn was ganz Wichtiges für Israel? Vorher noch. Habt ihr noch nie was vom Sinai gehört? Von der Gesetzgebung Gottes? Ja, na klar. Ich rede ja zwischen Befreiung und Wüstenwanderung. Ja, das war Sinai. Klar, das ist wichtig. Ja. Dann kommt das Königtum. Ja. Dann das vereinigte Israel unter David und Salomo. Dann die Reichsteilung. Das waren scharfe Einschnitte. Die kämpften zum Teil gegeneinander. Dann die Propheten, die Gott geschickt hat. Im Südreich, im Nordreich. Die Rückkehr ins verheißene Land. Also erstmal babylonische Gefangenschaft noch. Ganz wichtiger Einschnitt, ja. Dann die Rückkehr ins verheißene Land, die immer angekündigt wurde durch die Propheten und die offensichtlich angefangen hat, naja, frech gesagt, in meinem Geburtsjahr. Ich habe nichts damit zu tun. Ja, aber da wurde der Staat Israel gegründet. Das ist noch lange nicht das, was Gott da eigentlich tut. Aber es ist eine Sache, die hat es noch niemals gegeben in der ganzen Welt. Dass ein Volk 2000 Jahre zerstreut war auf alle Welt und sich wieder in einer geografischen Ecke wiederfindet und dort ist. Also Einschnitte. Was vorher war, ist natürlich das Kommen des Herrn. Ja, es gibt also manche Dinge, die nennen wir auch Heilsgeschichte, obwohl das eigentlich noch gar keine Geschichte ist. Das ist eine Heilszukunft. Ja, was also noch kommen wird, habe ich jetzt alles unterschlagen. Das Kommen des Messias Israels, Jesus Christus, sein Sterben am Kreuz, seine Auferstehung, Himmelfahrt, Pfingsten, Entstehung der Gemeinde, Zerstörung Jerusalems, Zerstreuung Israels. Und jetzt am Ende dieser Zeit, Rückkehr in sein Land. Dinge, die bereits geschehen sind, manche, die noch kommen werden. Also solche Einschnitte erkennen wir in der biblischen Geschichte, so wie sie dasteht, wie man sie hintereinander lesen kann. Drittens, man kann, also das erste war die Grundlage, die biblische Geschichte selbst. Man erkennt das Eingreifen Gottes. Zweitens, es gibt so deutliche Einschnitte. Mit Eingreifen Gottes auch manchmal ja zur Strafe oder so. Drittens, man kann in der Bibel sehen, wie künftige Heilszeiten schon vorher genannt werden. Vorher angekündigt werden. Das war im Alten Testament so. Und bis ich das begriffen hatte, zum Beispiel in Apostelgeschichte 7, ich fand das immer ein äußerst langweiliges Kapitel, wo der Stephanus sozusagen die ganze Geschichte Israels also so vorübergehen lässt. Und das war seine Verteidigungsrede, das hat ihn den Tod gebracht, dem Stephanus. Wenn du das erstmal begreifst, was er da gesagt hat, da sagt er nämlich, Gott hat es immer angekündigt und immer hat Israel nicht geglaubt. Gott hat Neues angekündigt und als es dann kam, wollten sie es nicht haben. Das sollte Verrückten sagen. Wir wissen, es gibt noch einige Stationen künftiger Heilsgeschichte, Entrückung der Gemeinde, irgendwann eine Drangsal und wann und die Entrückung passiert, da streiten sich die Gelehrten, eine Drangsal, die jedenfalls über die ganze Welt kommen wird, das Kommen unseres Herrn in großer Macht und Herrlichkeit, die Aufrichtung eines tausendjährigen Reiches, das Endgericht, neuen Himmel, neue Erde. Das ist ganz grublos. Also es gibt so etwas, ja, auch künftige Dinge. Gott hat es immer schon vorausgesagt, auch in der Geschichte Israels. Das sollten die Juden begreifen. So wollte Stephanus sich verteidigen. Und ihr habt es jetzt gemacht und ihr habt sogar den Messias gekreuzigt. Die vierte Grundlage der Heilsgeschichte, das sind die Epochen, die in der Bibel selbst genannt werden. Epochen, die in der Bibel selbst genannt werden. So spricht der Herr ganz deutlich von diesem Zeitalter, sagt der Herr Jesus, dieses Zeitalter und das kommende Zeitalter, Äon auf Griechisch. Auch Paulus verwendet den Begriff. Paulus spricht von einer Zeit vor dem Gesetz, das heißt also ohne Gesetz, da gab es noch kein Gesetz. Vor dem Sinai hatten die Israeliten noch kein Gesetz. Ja? Die Juden behaupten das Moachitische Gesetz und sie haben da so ein paar Punkte, die sich aus der Bibel aber so deutlich nicht ergeben. Es gab eine Zeit vor dem Gesetz, es gab eine Zeit unter dem Gesetz und eine Zeit der Gnade. Wie wir das Ganze jetzt einteilen, ist egal. Ja, Paulus hatte drei Einteilungen, vor dem Gesetz, unter dem Gesetz, in der Gnade. Ja, da leben wir in dieser Zeit. In der Kirchengeschichte gibt es alle möglichen Einteilungen, also zwischen 3 und 7 Perioden ziemlich alles. Für unsere Schriftauslegung sind heilsgeschichtlich jetzt mal besonders wichtig die Zeit unter Gesetz und die Zeit der Gnade. Es gibt auch etwas, was noch vor dem Gesetz liegt und von daher auch allgemein wichtig ist. Zum Beispiel, Gott hat einen Mann geschaffen und eine Frau zu ihm, seine Frau. Ja? Das wollte Gott, das hat er bestätigt. Was heute in unserer Umgebung Usus ist, ist eine ganz andere Geschichte. Aber wir bleiben jetzt mal ganz grob. Die Zeit unter Gesetz und die Zeit der Gnade, das ist das Wichtigste für die Auslegung. Die meisten Texte handeln davon. Und die Zeit der Gnade hat begonnen sozusagen mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Punkt. Dazwischen, also zwischen der Zeit des Gesetzes und der Zeit der Gnade, es gibt eine Zwischenzeit. Das ist die Zeit, von der die Evangelien berichten. Das ist das Kommen unseres Herrn auf die Erde, noch unter Gesetz. Ja? Aber er hat das schon gepredigt, das Neue hier. Ist was Neues losgegangen, ja? Mit dem Herrn schon, Johannes 1,17, ist Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Das müssen wir bedenken bei den Evangelien. In Brüdergemeinden wurde das meist sehr stark betont. Es ist ja noch nicht die Zeit der Gnade, die Zeit der Evangelien, die da beschrieben wird. Aber die lieben Brüder, die haben, die bestimmt schon alle beim Herrn sind, die älteren Brüder, die haben dabei vergessen, die Evangelien wurden alle erst in der Zeit der Gnade aufgeschrieben. Und zwar für uns. Für die Gemeinde aufgeschrieben. Natürlich auch für das Volk Israel, Matthäus besonders, ja, aber all die anderen, Markus, Lukas, Johannes, letztlich besonders für alle Menschen, also auch für nicht-jüdische Menschen. Also das muss man auch bedenken, das muss man beachten, wenn man Texte aus den Evangelien auslegt. Ich habe es zu viel erlebt, dass also manches für uns fast für ungültig erklärt wurde. Das halte ich für sehr problematisch. Okay, so viel. Mehr will ich gar nicht sagen zur Heilsgeschichte an sich. Da gibt es auch noch manches, was noch gar nicht so klar ist im Neuen Testament, auch für die kommende Zeit. Aber es ist ja auch noch keine Geschichte. Ich habe auch, sage immer, Leute, ich streite mich darüber nicht. Wenn du das meinst, wir werden es ja sehen, was stimmt. Wenn du an den Herrn Jesus glaubst, bist du auch gerettet und ich auch sowieso. Ganz klar, wir werden es sehen. Lass uns abwarten. Du musst jetzt nicht alles wissen und dem Herrn etwa noch vorschreiben, wie er zu handeln habe. Da kommt man auf dumme Gedanken manchmal. Und da verbiestert man sich. Das muss nicht sein. Muss nicht sein. So, jetzt kommen wir zu dem Text zurück. 5. Mose 22,5. Männerzeug darf nicht auf einer Frau sein und ein Mann darf nicht das Gewand einer Frau anziehen, denn jeder, der dieses tut, ist ein Greuel für den Herrn, deinen Gott. Heilsgeschichtlich gesehen gehört dieser Text eindeutig unter Gesetz. Nach der Zeit beim Sinai, wo Gott das Gesetz gegeben hat und hier das zweite Gesetz, das Mose nochmal formuliert hat, am Ende seines Lebens vor dem Einzug Israels nach Kanaan. Das heißt, davon sind wir erstmal nicht betroffen, oder? Wer das aber behauptet, wir sind davon betroffen, der muss uns erklären, weshalb die Verse vorher und nachher für uns keinerlei Bedeutung haben. Vers 11 und folgende, oder so, das Verbot von Mischgewebe, guckt euch mal an, was ihr tragt. Das Gebot, Quasten an die Kleidung zu machen. Orthodoxe Juden machen das noch. Jetzt müsste man überlegen, ja, was sollen wir mit diesem Vers anfangen? Gibt es vielleicht eine Aussage, die über der Heilsgeschichte steht? Also eine grundsätzliche Aussage. Denn Gott verändert sich nie, das glauben alle, wir auch. Und es ist nicht einzusehen, dass Gott Frauenkleidung auf Männern und umgekehrt nur in einer bestimmten Heilszeit verabscheut, oder? Aber was sollen wir heute damit anfangen? Das hat sich in der ganzen Welt geändert, ob man europäisch sich anzieht oder orientalisch oder sonst wie. Ja? Wir müssen überlegen, ob die Aussage nicht doch grundsätzlich gilt, also nicht nur für das Volk im Alten Testament, sondern auch für uns heute. Es ist nicht automatisch so, und das, da argumentieren auch manche Brüder in bestimmten sehr engen Gemeinden, dass immer da, wo das Wort Gräuel steht, wo also Gott etwas verabscheut, dass alles automatisch auch auf uns anzuwenden ist. Die suchen sich diese Dinge raus und alle anderen missachten sie. Das geht nicht. 5. Mose 17, 1 als Beispiel. Du sollst Jahwe, deinem Gott, kein Rind oder Schaf opfern, an dem ein Makel ist, irgendwas Schlimmes, denn das ist ihm ein Gräuel. Ich habe übersetzt, das verabscheut er. Klar, das war, aber wer weiß das heute? Und es werden ja auch keine Opfer mehr gebracht. Ihr seht also, Heilsgeschichte hat sich schon ein Stück auch geändert. Wir wissen aus der Heilsgeschichte, dass wir seit dem Opfertod unseres Herrn keine Tiere mehr zu opfern haben. Von daher ist die Erwähnung des Gräuel kein automatisches Signal für die allgemeine Gültigkeit dieser Aussage. Also Heilsgeschichte ist noch nicht das letzte Prinzip für Schriftauslegung. Es gibt Aussagen, die zeitlos sind. Zeitlose Aussagen hängen immer mit Gott zusammen, ist Gott. Und ich muss überlegen, was bedeutet denn das für alle Zeiten? Ja, Gott ändert sich ja nicht. Und unser Herr Jesus Christus ist derselbe gestern, heute in alle Ewigkeit. Noch etwas. Wir sehen in der Heilsgeschichte, es gibt einen Offenbarungsfortschritt. Ganz deutlich bei den Opfern. Ja, er ist ein für allemal, sagt der Hebräerbrief, für uns gestorben. Ein für allemal. Da muss nicht noch jemand oder ein Tier oder sonst etwas für uns sterben. Das ist nicht wahr. Das ist nicht möglich. Das heißt also, das sieht man auch schon im Alten Testament, es gibt einen Fortschritt. Es geht immer weiter vorwärts. Gott zeigt immer neue Dinge. Das tröstet mich auch in ganz anderer Hinsicht noch. Und zwar, ich brauche mal noch ein bisschen einen Schub. Kann mir jemand noch was besorgen, bitte? Das tröstet mich, wenn ich mir überlege, ich weiß nicht, ob ihr den Gedanken überhaupt, danke, überhaupt schon mal gehabt habt, als David lebte, der so wunderbare Psalmen geschrieben hat, manches gemacht hat und so weiter und so weiter, als David lebte, ja, welche Texte hatte er überhaupt vor sich von der Bibel? Was kannte der denn? Ich höre, die Mosebücher hätte er kennen können, ja, wahrscheinlich was noch? Ja, was noch? Richter in einem Psalm zitiert, David eindeutig Richterbuch. Ja, also alle Bücher bis ungefähr, die vor ihm entstanden sind, ja, die kannte er, die anderen noch nicht, die meisten Propheten und alles andere, ja. Samuel war natürlich auch schon Prophet, ja, zu seiner Zeit, aber die späteren waren noch nicht zu finden. Das heißt, Gott macht Menschen immer für das verantwortlich, was sie auch vor sich hatten, was ihnen schon offenbart war, auch durch die Schriften. Durch Propheten manchmal, das waren die mündliche Schrift. Ja, Gott hat zu ihnen geredet durch Propheten. Zu uns hat er geredet durch den Herrn Jesus und, wer es aufgeschrieben hat, durch die Apostel. Ja, also das ist klar, es gibt solche Fortschritte in der Offenbarung. Und deswegen ist das auch wichtig für uns, dass manche Dinge sich in der Heilsgeschichte auch ändern. Und nicht alles, was früher galt, aber das reicht erstmal. Für die Leute damals hat das gereicht, für uns heute nicht mehr. Wir haben mehr und haben damit auch größere Verantwortung. Wir haben weitere, neuere Offenbarungen. Keine, die sich irgendwelche Pfingstler ausdenken, sondern das, was auch in der Schrift niedergelegt ist, das ist ja unsere Grundlage. So, weil Gott im Neuen Testament, also bleiben wir bei den Kleidungsstücken nochmal, keinerlei vergleichbare Anweisung gegeben hat, sollen wir den Vers auf seine Grundbedeutung verallgemeinern. Und was könnte ich hier sagen? Traut sich jemand das schon? Das ist politisch überhaupt nicht korrekt. Aber es ergibt sich zwingend aus dem Text. Bitte?
Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen.
Ja.
Also es gibt zwei
Geschlechter. Es gibt zwei Geschlechter und nicht 60.
Transvestie oder wie das heißt.
Genau. Gott verabscheut Transvestie. Wenn ein Mann so tut, als sei er eine Frau, und wenn er sich das 10-mal einbildet, es gibt regelrecht psychische Probleme dabei auch. Das ist nicht gesund. Und da gibt es heute so entsetzliche Sachen. Gut, ich muss an einem Abend nochmal darüber reden, lasse ich das jetzt weg. Also, ist ganz klar. Ja? Die Männer sollen weder in ihrer Kleidung noch in ihrem Gehabe ausdrücken, dass sie eine Frau sind oder Frauen als Männer. Gott will, dass ein Mann bleibt, so wie er ihn geschaffen hat und das auch nach außen hin ausdrückt. Transvestismus ist ihm genauso ein Greuel wie etwa praktizierte Homosexualität. Und das ist ein sehr Wunderpunkt heute. Und wir werden sofort verurteilt. Aber das sagt die Schrift. Wer imstande ist, das zu lesen, und wenn er auch Griechisch kann oder Hebräisch, er wird das bestätigen müssen. Das sagt die Bibel. Und das können manche nicht aushalten und verurteilen andere. In Finnland war letztens so ein Prozess gegen eine Frau, die also einen Text über Homosexualität als biblischen Text zitiert hat. Sie kämpfen verbissen gegen alles, was sich ihrer selbst erfundenen Moral entgegenstellt. Das ist eine üble Geschichte. Also nochmal, die vier wichtigsten Regeln für heilsgeschichtliche Schriftauslegung zusammenfassen. Erstens, stell fest, was sagt der Vers in seinem unmittelbaren Zusammenhang? Zweitens, in welchem heilsgeschichtlichen Umfeld befindet sich dieser Vers? Das ist sozusagen der größere Zusammenhang. Buchzusammenhang könnte man sagen oder noch weiter. Drittens, gibt es Anzeichen für eine überzeitliche Aussage dieses Verses? Das also in allen Kulturen und allen Zeiten gilt. Viertens, und das wäre auch ein wichtiges Kriterium, wird die Aussage dieses Verses, den wir jetzt also als überzeitliche Aussage entdeckt haben, wird der im Neuen Testament bestätigt? In diesem Fall schon. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon Schluss machen sollen. Ich habe noch ein paar Beispiele. Aber ihr seht, das ist schon nicht so ganz einfach, aber wir müssen und wir können lernen, auf diese Weise, mit diesen vier Punkten, die wichtigsten Dinge festzustellen. Also erstmal den unmittelbaren Zusammenhang. Ich darf nicht bloß auf einen Vers starren und mir den herausreißen. Das ist auch die Problematik manchmal bei Losungen oder so, dass man das für universal hält, automatisch. Es ist nicht immer so. Wir müssen also aufpassen. Ja, unmittelbarer Zusammenhang, größerer heilsgeschichtlicher Zusammenhang begreifen, dass damals gibt es Anzeichen für eine überzeitliche Aussage, gibt es manchmal, wird die im Neuen Testament bestätigt, dann sind wir sehr sicher. Und wir können sprechen, was bedeutet es also, kein Götterbild zu haben. Da könnte ich also alle vier Dinge ohne weiteres problematisieren oder klar machen. Vielleicht noch ein letztes Beispiel, die Bergpredigt. Matthäus 5, 43. Ihr wisst, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Der unmittelbare Zusammenhang, Jesus belehrt seine Jünger über Feindesliebe, Gebet für Verfolger. Das Volk hört zu. Jesus will, dass seine Jünger ihre Feinde lieben und für ihre Verfolger beten. Das heilsgeschichtliche Umfeld, Jesus bezieht sich auf zwei Aussagen aus dem Alten Testament und ändert sie radikal um, wodurch die Anforderung für seine Nachfolger wesentlich steigt. Also man kann sich dieser erschütternden Wucht der Worte des Herrn nicht entziehen. Und kein Wunder, dass manche Ausleger die Bergpredigt ins tausendjährige Reich verlegt haben. Geht uns heute nichts an, aber die Indizien sind sehr schwach und bestehen im Wesentlichen aus unbewiesenen Behauptungen. Und wenn ich diese Behauptungen am Text überprüfe, muss ich fragen, ja, wenn die Bergpredigt nur im tausendjährigen Reich gilt, was sollen dann die Anweisungen für Körperverletzung oder die Bitte um Bewahrung vor dem Bösen? Ich denke, der Böse ist gebunden da im tausendjährigen Reich. Versteht ihr? Also solche Behauptungen kann man relativ leicht widerlegen oder hinterfragen zumindest. Was soll dann das Licht, die Licht- und Salzworte? Ja, wie passt das alles ins Umfeld eines tausendjährigen Reiches? Wie immer das man auch beschreibt. Angesprochen, also als überzeitliche Aussage gibt es vielleicht eine. Angesprochen waren die Apostel, aber nicht nur sie. Der Herr, es geht so los, also dass der Herr sich setzte, seine Jünger sich um ihn versammelten und zuhörten. Das war also der Rabbi, setzt sich, der Lehrer. Die Jünger, die engsten Jünger, sitzen vor ihm. Diese Jünger sind dadurch ausgezeichnet, nicht, dass sie, das habe ich jetzt vor kurzem erst mal gelesen, dass sie also alle schon wissen, dass sie die Besten sind, sondern dass sie die meisten Fragen stellen. Und wer in einer Lehreinheit, ja, dem Rabbi keine Frage gestellt hat, der muss sich nächstens weiter hintersetzen. Da sitzen die anderen, da darfst du nicht mehr vorne sitzen. Du musst Fragen stellen, das ist ganz wichtig. Stell Fragen an den Bibeltext auch, ja, haben wir heute schon gehört. Also die Forderungen des Herrn, wenn man den Schluss der Bergpredigt lesen, auch, da wird es auch deutlich, die Menschen und die anderen Jünger des Herrn sind alle angesprochen. Man kann sie auf Menschen beziehen, die Nachfolger des Herrn sind. Es ist sowieso ohne die Kraft des Herrn unmöglich, so zu leben. Unmöglich zu tun. Gibt es eine Bestätigung im Neuen Testament? Der Herr Jesus hat es vorgelebt. Stephanus hat es auch vorgelebt. Das steht in der Apostelgeschichte 7. Also, ja, Feinde lieben. Und darüber kann man mindestens eine ganze Stunde predigen. Ich habe es auch gemacht. Ob ich das immer schaffe? Es steht auch nicht da, dass wir sie heiß und inniglich lieben müssen, so wie wir unsere Frauen. Ja, das ist was ganz anderes. Der Herr hat es vorgelebt. Ja. Oder, ich weiß nicht, vielleicht das letzte Beispiel noch. Vertritt die Bibel Prügelstrafe? Das wäre das nächste heiße Eisen, was absolut kommt. Sprüche 13, 24. Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn. Wer ihn liebt, erzieht ihn bei Zeiten. Sprüche 23, 13. Das erste Wort 13, 24. Sprüche 23, 13. Erspare dem Knaben die Züchtigung nicht. Eine Tracht Prügel bringt ihn nicht um. Du schlägst ihn mit der Rute, doch du rettest sein Leben. Eindeutig steht da. Bedeutung im unmittelbaren Zusammenhang. Das wird jetzt schwieriger, denn die Sprichwörter, die von Salomo gesammelt wurden, ermahnen zu einer strengen Erziehung, mit der man schon bei Zeiten anfangen muss, die aus Liebe zum Kind geschieht und später gute Früchte trägt. Die hier gesammelten Sprüche haben keinen anderen Zusammenhang als das Lebensweisheiten aus ganz verschiedenen Gebieten zusammengetragen werden, unter anderem aus dem Gebiet der Erziehung. So, heilsgeschichtliches Umfeld wäre jetzt, als war der unmittelbare Zusammenhang, die Sprichwörter, einfach gesammelte Sprichwörter. Es sind Weisheiten, die man der nächsten Generation weitergegeben hat. Heilsgeschichtliches Umfeld sagt, die Israeliten zur Zeit des Gesetzes sollten ihre Kinder streng erziehen. Damals bedeutete das in jedem Fall auch die Benutzung der Rute. Auch in sonst, als sonst war in der Gesellschaft Prügelstrafe nichts Ehrenrühriges. Auch Erwachsene wurden verprügelt. Beispiel, Sprüche 10, Vers 13. Auf den Lippen des Verständigen findet man Weisheit, auf dem Rücken des Unverständigen einen Stock. Das spricht Erwachsene auch an. Oder Sprüche 26, 3, eine Peitsche fürs Pferd, ein Zaum für den Esel und ein Stock auf den Rücken des Toren. Das waren Sprichwörter, klar. Sprüche 17, 26, eine Geldstrafe für den Unschuldigen ist nicht gut, doch Edelleute zu schlagen zu lassen, ist gegen alles Recht. Das durfte man nicht, aber normaler Erwachsener schon. Es war damals so üblich. Bild vom Stock wird gern gebraucht. Selbst in neutestamentlicher Zeit gab es noch Prügelstrafe bei den Juden. Paulus erhielt 5-mal die 39 Schläge, die sehr schlimm waren. Ja, also 40 durfte man nicht. Ja, das war die Grenze. Und wehe, wenn du dich verzählt hast. Das war die Gesetzlichkeit der Juden natürlich. Wenn Gott straft, geschieht das immer aus Liebe, so wie es normalerweise auch bei einem Vater der Fall ist, der seinen Sohn bestraft. Hoffentlich nicht aus Jähzorn, das wäre eine sehr, sehr üble Sache. Sprüche 3, Vers 12, denn wen Jahwe liebt, den erzieht er streng, wie der Vater den Sohn, den er gern hat. Das ist meine Übersetzung hier. Gibt es eine Bestätigung im Neuen Testament? Ja. Dieser Vers wird im Neuen Testament zitiert und lautet dann so, denn wen der Herr liebt, den erzieht er streng und wen er als Sohn annimmt, dem gibt er auch Schläge. Also im Hebräerbrief, also in unserer Heilszeit, fehlt zunächst der Hinweis auf die menschliche Erziehung. Der kommt später, Vers 7, also Hebräer 12, Vers 6, 12, Vers 7. Was ihr ertragen müsst, dient also eurer Erziehung. Gott behandelt euch so wie ein Vater seine Söhne. Oder habt ihr je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde? Wenn Gott euch nicht mit strenger Hand erziehen würde, wie er das bei allen macht, dann hätte er euch auch nicht als seine Kinder anerkannt. Es gibt im Neuen Testament keinen Hinweis, dass Kinder direkt mit der Rute geschlagen werden müssen, obwohl Erwachsene noch so bestraft wurden als selbstverständlich. Paulus hat das erlitten, andere auch. Gibt es eine überzeitliche Aussage hier drin? Ich denke, Eltern sind verpflichtet, ihre Kinder zu erziehen. Sie dürfen das keinesfalls dem Selbstlauf überlassen, nach dem Motto der antiautoritären Erziehung. Erziehung muss bei Zeiten beginnen und sie muss von Liebe und Konsequenz bestimmt sein. Das ist überhaupt keine Frage. Auch wenn viele Jahrhunderte lang immer noch die Rute benutzt wurde, dann hat das, wenn das aus Liebe geschah, nie geschadet. Wenn es nicht im Zorn geschah, das ist was anderes. Aber Gott verlangt von uns heute keinesfalls, dass wir die Rute benutzen müssen. Wer das denkt, denkt nicht heilsgeschichtlich, sondern stellt sich gegen den gesellschaftlichen Konsens und muss sich nicht wundern, wenn er angezeigt oder sogar bestraft wird. Das wird er kaum als Leiden für seinen Herrn ausgeben können. Ich hoffe, ich habe euch genügend Gesprächsstoff geliefert für heute Nachmittag. Ich bin noch da, ihr könnt mich fragen. Was ich heute gehört habe, ich habe vor kurzem meinen Bruder besucht, der auch schwer krank ist, und seine Frau, und die erzählten von ihren Kindern, was sie da für Probleme haben. Kinder werden erzogen, Dinge der Eltern in Frage zu stellen. Und Kinder sagen heute, wehe, wenn du mir was antust oder wenn du mir was befiehlst, dann zeige ich dich an. Dann verlieren Eltern wegen einer Kleinigkeit das Sorgerecht. Kinder werden in unserer Gesellschaft so getrimmt. Aber Eltern werden Kinder verraten, Kinder die Eltern. Das passt zur letzten Zeit. Also, ihr seht, das ist noch lange nicht zu Ende. All das, über das wir sprechen können und lernen können, das hört nicht auf, solange wir leben. Ich danke euch, dass ihr so viel Geduld mit mir hattet und mir die Zeit gegeben habt. Und ja, ich übergebe erstmal wieder.
Vielen Dank. Ich würde sagen, wir machen noch eine Gebetsgemeinschaft und ihr könnt da gerne nochmal aufstehen. Und ja, schließt euch mit euren Gebeten einfach an das Thema an, was ihr gehört habt, was ihr mitgenommen habt, was ihr vor Gott bringen wollt. Und ich mache dann den Abschluss.
Amen. Und Vater, danke, dass du uns dein Wort als Licht für diesen Weg geschenkt hast, dass uns diese Dunkelheit, diese Welt ausleuchtet, das Finsternis offenbart, das falsches Denken offenbart für Menschen. Und es bringt uns auch in großen Konflikt, auch mit Menschen und der Welt, weil sie so ganz anders denken und genährt sind durch den Feind unserer Seele. Und auch im Thema der Kindererziehung bringt uns das in Konflikt mit dieser Welt und bringt uns das Kreuz, das wir tragen müssen, auch als Eltern. Aber danke, dass du uns vorausgegangen bist als großer Herr und dass du den Lauf vollendet hast und auf diese Ewigkeit geschaut hast, die uns vor uns liegt, die lebendige Hoffnung. Und Herr, bitte hilf, dass wir auch als Brüder das Kreuz tragen und dir nachfolgen und so das wahre Leben finden. Und danke auch für diese Gelegenheit, um dir zu hören und auch für den restlichen Tag.
Amen. Amen. Ja, Vater, wir haben heute gehört, wie die Wahrheit uns frei macht. Und wir finden die Wahrheit in deinem Wort. Wir finden die in dem, was du uns gesagt hast. Und auch in dem, was wir schon erlebt haben, was Völker, was Israel mit dir erlebt hat, was Menschen mit dir erlebt haben. Ja, Herr, wir haben gerade gehört von der Heilsgeschichte und dass du immer wieder eingegriffen hast, dass du immer wieder Dinge offenbart hast und auch uns heute zeigst, dass wir noch eine Hoffnung haben für das Kommende, dass wir uns freuen können auf die Ewigkeit. Und ja, Herr, diese Wahrheit gibt uns Ruhe im Alltag, sie gibt uns Frieden im Herzen. Und wir danken dir auch, dass du uns errettet hast, das gibt uns auch Frieden, Herr. Ich bin dir dankbar, dass ich in dieser Wahrheit leben kann und ich bitte dich, dass wir diese Wahrheit teilen können, dass wir sie in unserem Leben einbauen und dass wir sie auch in das Leben der anderen Menschen bringen können, indem wir es weitersagen, Herr. Ich danke dir jetzt für den Vormittag, für die Vorträge, die wir gehört haben und bitte dich auch für das, was noch kommt, für das Mittagessen. Ich danke dir für die Helfer, die schon vieles vorbereitet haben und die auch jetzt gerade fleißig dabei sind. Herr, segne auch das Ankommen am Grillplatz, dass alle dort gut hinkommen, ohne dass irgendwas passiert. Und segne die Gemeinschaft, segne die Gespräche. Wir wollen auch noch Fragen stellen, damit wir weiter lernen. Amen. Ja, mein Vater möchte jetzt noch was ankündigen. Genau.
Soll nicht lange dauern. Ich wollte nur noch mal ganz kurz euch bitten, dass ihr die Informationen, was an diesem Wochenende noch ist, auch in eure Familien mitnehmt oder auch denen, die heute nicht da sind, das weitergebt. Einmal morgen Abend findet ja um 19 Uhr gemeinsame Teenkreis- und Jugendstunde statt zum Thema, wie das Neue Testament eigentlich, warum so aussieht, wie es aussieht, wenn ich das so sagen kann, ja. Wen das interessiert und der sich nicht zur Jugend oder zum Teenkreis zählt, der darf aber trotzdem dazukommen, morgen Abend um 19 Uhr. Das dürft ihr gerne so weitergeben. Am Samstag, für die, die sagen, ich brauche mal ein bisschen Bewegung, ich hoffe, das klappt, hatten wir gedacht, ich habe jetzt noch nicht mal gefragt, ja, wir wollten am Samstag die Ulmensteinrunde laufen und uns um 9 Uhr hier treffen. Das heißt, wer sagt, ich möchte da mal mit, ich hoffe, ihr zwei lauft auch mit, also Karl-Heinz und Ingrid, ja, dann haben wir da, das sind 8 Kilometer, schöne Runde, vielleicht auch einen schönen Blick auf die Rhön, auch Zeit, einfach mal ein bisschen so Gesprächsgemeinschaft zu haben, wer möchte. Und nachmittags um 16 Uhr dann für alle, die in irgendeiner Art und Weise am Wort dienen. Das gilt auch für Kinderstundenmitarbeiter oder für Mitarbeiterinnen. Ja, ihr dürft da auch gerne das weitergeben, wer möchte. Nachmittags um 16 Uhr nochmal so eine 1,5 Stunden Impuls, um mit den richtigen Übersetzungen auch das Wort weiterzugeben. Also das ist auch für alle, da steht zwar Jungpredigerseminar, aber das ist im Prinzip für alle, die Interesse haben. Meine Bitte, gebt das einfach weiter, dass die Leute nicht nachher sagen, ich habe das nicht gewusst. Ja. Und ladet gerne ein. Ich weiß jetzt gar nicht, hat einer von euch den Flyer zur Hand? Steht da 19.30 Uhr oder 19 Uhr drauf? Okay, gut, weil 19.30 Uhr, gell? Sollte eigentlich draufstehen. Okay, dann ist alles in Ordnung. Ich hatte nur heute Morgen den allerersten Entwurf in den Fingern und da stand das nicht so. Also das wäre toll, wenn ihr dazu einladet. Das wird ein evangelistischer Vortrag. Ihr könnt Leute mitbringen dazu. Und da wird auch die Möglichkeit sein, wie gesagt, nochmal Fragen vielleicht danach oder so zu stellen. Nur, dass ihr so einen Überblick habt. Es soll keiner sich ausgeschlossen fühlen von irgendeiner Veranstaltung. Danke.
Ja. Also ich denke, wir haben jetzt halb eins, dass wir haben zwar keinen offiziellen Zeitplan, aber um 1 Uhr wird's am Grillplatz dann weitergehen.